redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Du warst nicht unterwegs, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Das geht eigentlich nicht.
Ja,
warum warst du nicht unterwegs? Du musst doch Reisen, Vorträge halten. Und
ja, irgendwann muss man auch mal Pause machen. Also ich war ja schon ganze Zeit unterwegs, ganze Sommer unterwegs. Und jetzt war ich mal hier ein paar Wochen am Stück hier in Jena. War ich auch unterwegs, aber in Jena durch die Wälder und so weiter. Aber nächste Woche, also eigentlich in ein paar Tagen, am Donnerstag, fahre ich nach Baden-Württemberg. Da halte ich, falls das noch rechtzeitig ausgestrahlt wird, am 23. Oktober in Offenburg halte ich einen Vortrag.
Worüber?
Über die Astronomie und Aliens und fremde Welten und den Konflikt zwischen Wissenschaft und Kirche bei der Beantwortung der Frage nach fremden Welten und Aliens.
Da gibt's einen Konflikt?
Ja, es gibt ab und zu mal, sind sich Wissenschaft und Kirche nicht ganz so freundlich gesinnt, und wenn es um die Frage geht, ob anderswo noch irgendwer lebt, dann haben sie früher schon mal ziemlich heftig gestritten. Also da gibt's viel zu erzählen.
Ach tatsächlich, ich hätte gedacht, dass die Kirche außerirdisches Leben ganz gut integriert kriegt in ihren Schöpfungsmythos.
Wie es aktuell ist, weiß ich nicht, ob sie sich die aktuell auch noch damit beschäftigen, aber wenn du dir anguckst, was so früher so historisch los war, dann war da jede Menge Streitereien. Da ging es um die Fragen quasi, es ging hauptsächlich darum, was Gott machen kann und was Gott machen will, also ob quasi ein allmächtiger Gott und ein omnipräsenter Gott, ob der quasi, der hat natürlich die Macht, so viele Welten und Lebewesen zu schaffen, wie er nur will, und würde es einem allmächtigen Gott denn entsprechen, nur eine einzige Welt zu schaffen, oder würde der nicht unendlich viele Welten erschaffen? Mhm. Also dann gab es natürlich wieder die Kirche, die sich auf Aristoteles beruft, und Aristoteles war damals der Meinung, dass es eben nur eine einzige Welt geben kann, im Gegensatz zu Demokrit, der halt mehrere Welten propagiert hat. Und ja, also da gab's Unmengen Streitereien zwischen den ganzen Theologen und Gelehrten über das, ob jetzt quasi andere Welten und andere Lebewesen auf anderen Welten, ob die dann jetzt der katholischen Lehrmeinung entsprechen oder nicht.
Ach so.
Also das ist heftig diskutiert worden damals, ja.
Ich hätte gedacht, dass sie es sich einfacher machen, weil es machen die ja immer so, oh, wir haben den Urknall, wir haben jetzt eine Urknalltheorie. Ja, dann hat Gott halt vorher existiert. Das ist halt immer so.
Nee, da gab's ja gab's wunderbar auch innerhalb der Wissenschaft selbst gab es Unmengen an Diskussionen, weil ja, aber das war eine Frage, die wir im Prinzip bis zu den 90er Jahren nicht beantworten konnten, mangels Technik, ob es andere Planeten mit anderen Lebewesen gibt.
Also überhaupt anderswo Leben möglich ist.
Ja, du brauchst ja Planeten, damit irgendwo Leben möglich sein kann, nach heutigem Wissensstand. Und diese anderen Planeten musst du halt erstmal finden. Und da gab es halt wirklich, da konntest du halt quasi nur auf verschiedensten glaubensbasierten Argumenten diskutieren. Also die entweder religiös oder zum Beispiel, ich glaube, das war Kepler oder Galilei, wie sie damals die Jupitermonde entdeckt haben, hat er gemeint, okay, das sind jetzt quasi wenn da quasi auf Jupiter oder auf den Jupitermonden jemand wohnt, dann können die von dort aus am Himmel zum Beispiel den Merkur nicht sehen, ja, weil der halt zu klein und zu weit weg ist. Mhm. Und deswegen war quasi die logische Ableitung, okay, da leben Leute, die brauchen halt auch irgendwie, so wie wir unsere Astrologie haben mit den Planeten am Himmel, die für uns quasi das Schicksal anzeigen, brauchen die dort halt ihre eigenen Planeten, weil da draußen bei Jupiter siehst du die inneren Planeten nicht mehr so gut, und drum hat eben Jupiter seine vier Monde rundherum, damit die da auch eine vernünftige Astrologie betreiben können. Also die Existenz dieser Jupitermonde war quasi ein Beweis dafür, dass da irgendwelche auf Jupiter irgendwelche Aliens wohnen, weil die halt die
das Monde... Observatorien, das sind gar keine Monde.
Ja, was heißt, aber da habe ich, glaube ich, in einer früheren Folge auch schon mal empfohlen, diese dicke akademische Quellensammlung, wo sämtliche Erwähnungen von der Antike bis zur Moderne, alle Quellen aufgeführt worden sind, wo irgendwer über Aliens nachgedacht hat. Also das sind absurde Geschichten dabei, die man auch, kurze Eigenwerbung, in meinem aktuellen Buch, die neue Entdeckung des Himmels, nachlesen kann, oder am 23. Oktober in Offenburg.
Wie viele Bücher schreibst du eigentlich pro Jahr? Hast du dir irgendwie was vorgenommen?
Naja, so viel, wie man mich lässt. Also es ist natürlich irgendwie, Bücher schreiben ist mein Job. Das heißt, ich probiere das halt schon. Wenn ich keine Bücher schreibe, verdiene ich weniger Geld.
Eben.
Insofern, ja, aber normalerweise, also rein zeitlich und auch von den ganzen Produktionsabläufen, ist bis jetzt, seit ich angefangen habe, quasi ein Buch pro Jahr. Dieses Jahr sind es zwei, weil ich jetzt noch so ein kurzes Buch geschrieben habe. Das ist nur ein E-Book, das beim Hansa Verlag, die haben so eine neue E-Book-Serie jetzt raus, so ein E-Book-Verlag, Hansa Box heißt der. Da wird jeden Mittwoch, gibt's halt ein neues E-Book um 2,90 oder sowas von irgendeinem, durchaus auch bekannte Leute, also keine Ahnung, Thomas Klavinitsch und Henning Mankell und durchaus auch bekannte Romanautoren, die also kurze Texte, Kurzgeschichten, Essays, auch kurze Sachbücher und so weiter veröffentlichen. Da kommt halt jeden Mittwoch kommt da so ein neues raus um 2,90 und am 5. November kommt da von mir eins über die Rosetta-Mission, weil ja am 12. November da die große, spektakuläre Kometenlandung ansteht.
Da bin ich ja auch mal echt drauf gespannt. Also ich war ja kürzlich am DLR und da haben wir ja auch gesagt, das ist so absurd gut gegangen, jetzt schon diese Mission, dass das irgendwie eine Falle sein muss.
Ja,
es ist nichts schiefgegangen.
Ja, ist, ein paar Kleinigkeiten schon.
Ja, aber das Ding ist halt auf dem Weg, das ist zur rechten Zeit aufgewacht, das ist.
Ja, es wird eine coole Sache. Ich habe das in diesem kurzen E-Book habe ich das probiert, das so ein bisschen den Werdegang der Mission halt zusammenzufassen und zu erklären, warum er da überhaupt hinfliegt und warum das so absurd kompliziert ist. Ich meine, man hätte ja auch irgendwie, so wie man es 1986 gemacht hat, als die ganzen Raumsonden zum Kometen Halley geflogen sind, da hat man ja auch, waren glaube ich 4 oder 5 oder 6 Raumsonden sogar dort von Japan und von USA und von Europa. Und da ist es vielleicht wesentlich einfacher, wenn man gewartet hat, bis der Komet bei der Erde vorbeigeflogen ist. Und man hätte ja theoretisch jetzt auch warten können, bis der Komet näher an die Erde rankommt, anstatt das Ding da irgendwo so absurd weit draußen hinter der Jupiterbahn abzufangen.
Stimmt, warum hat man das nicht gemacht?
Ja, weil man eben den Kometen in allen seinen Lebensstadien erforschen wird. Man wollte am Komet ankommen, bevor der aktiv wird. Das heißt, wenn die Kometen von weit draußen ungefähr so die Jupiterbahn kreuzen, dann wird's warm genug, dass die anfangen, das ganze Gas ins All zu entlassen. Dann kriegen die halt irgendwie, davor sind das quasi einfach nur so gefrorene Felsbrocken. Ja, und dahinter kriegen die ihre riesig große Staubhülle, ihre Gashülle, ihren Kometenschweif und dann werden das halt so richtig die Kometen, die wir kennen. Und drum, wenn du dir anguckst, die Bilder, die damals die Giotto-Mission, die europäische Giotto-Mission bei Halley gemacht hat, da siehst du so einen verwaschenen Kern, der halt noch von der ganzen Staubhülle umgeben ist, aber du erkennst nicht wirklich irgendwas, obwohl das Ding auch, ich glaube ich auch noch ein paar hundert Kilometer weit weg von dem Kometen. Aber weil da halt so viel Staub drum war, sieht man erstens nicht, was da los ist und zweitens war das Ganze auch deutlich gefährlicher. Also wenn diese Staubkörner haben ja auch eine ordentliche Geschwindigkeit drauf und der Giotto ist dann auch durchaus geschädigt worden. Also die hat dann durchaus auch Schäden davongetragen, da starke Schäden, die Sonde. Und das ist halt, einerseits lernt man nicht so viel über Kometen, wenn man wartet, bis die halt ihre ganze Gashülle ausgebildet haben. Andererseits ist es schwieriger, ist es dann halt technisch schwieriger. Man kann natürlich die bisschen mit anderen Techniken und so weiter, irgendwelche Radar und ganzen Kram, ein bisschen was anschauen. Man kann natürlich, was man ja auch wissen will, die Staubhülle selbst untersuchen, spektroskopisch, welche Gase da drin sind und so weiter. Aber Rosetta wollte die Kometen von Grund auf verstehen. Und um das zu machen, muss man eben dort sein, bevor es losgeht mit dem Kometenleben. Das heißt, man ist eben wirklich bis ganz weit rausgeflogen mit der Raumsonde. Darum war die halt auch irgendwie 10 Jahre unterwegs, bis sie dann da angekommen ist. Und jetzt landet man drauf und dann kann man quasi, fliegt Rosetta im Orbit vom Kometen und viele auf der Kometenoberfläche, die fliegen mit dem Ding mit Richtung Sonne und können dann quasi live dabei zugucken, was dann da alles wirklich passiert. Ja, also der Lander sitzt dann quasi auf der Kometenoberfläche und kann so zugucken, wie links und rechts von ihm das Gas aus dem Boden schießt und das alles genau analysieren. Und Rosetta kann wirklich auch vom Orbit aus genau analysieren, wie sich die Kome entwickelt, welche Gase da austreten, welche Mengen, welche Staubkörner, in welchen Größen da rumfliegen und so weiter. Das heißt, man hat da wirklich eine extrem viel bessere Möglichkeit der Forschung, die Kometen zu verstehen, wenn man sich die Mühe macht, da so weit rauszufliegen.
Wie lange wird denn der Lander da sitzen bleiben und messen und gucken? Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag?
Ja, solange er kann. Also der wird zuerst mal, jetzt gehen wir mal davon aus, dass der heil unten ankommt. Ja,
davon gehen wir sowieso aus, weil bisher hat ja auch alles geklappt. Ja,
aber es ist absolut nicht trivial. Das Ding, das wird da nicht mit dem Joystick runtergelenkt oder sowas, sondern da wird ein Signal abgeschickt, lande. Und dann fliegt er von selbst los, weil das Ding ist eben noch so weit weg, da dauert noch
nicht steuern, genau, ja.
Ja, die dauert noch ewig. Das heißt, und der kann auch quasi sich nur, die kannst du auch nicht irgendwie so punktgenau irgendwo hinschicken, sondern der hat quasi so ein Quadratkilometer Fläche, auf dem er irgendwo runterkommt, irgendwo auf den Quadratkilometer. Wenn der Pech hat, fliegt er gegen den Felsen oder in irgendeine Spalte oder sonst irgendwas, ja. Also da kann durchaus schon viel schief gehen. Aber gehen wir davon aus, dass das Ding gut landet. dann ist es unten. Die haben quasi auch schon wirklich fix einprogrammiert bei der Landessequenz, so ein erstes Basisprogramm. Also erstmal so viel Informationen ranschaffen, wie nur irgendwie geht. Von der Umgebung Fotos machen, erste Bohr-Samples und so weiter. Das ist so ein Programm von ein paar Stunden, so ein Tag oder sowas ungefähr, wo halt wirklich erstmal Unmengen Daten so schnell wie möglich rangeschafft werden und abgeschickt werden zur Sonde, damit man auf jeden Fall was hat. Und wenn das mal geklappt hat, dann guckt man, dass man halt möglichst lange da bleibt. Also das Ding ist, dass der ja Solarenergie braucht.
Ja.
Das heißt, der muss dann irgendwann, die muss quasi immer sichergestellt sein, dass der genug Sonne kriegt, damit die Batterien aufgeladen werden.
Mhm.
Das geht, ich glaube, kann so ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht, glaube ich, ist so das geplant, dass es funktionieren könnte. Dann kriegst du Probleme, weil dann ja irgendwann, wenn dann halt immer mehr Staub und Gas da rauskommt, dann siffen die irgendwann die Solarpaneele zu und so weiter. Also man schätzt, dass im besten Fall das Ding halt irgendwie so ein paar Wochen, Monate überlebt, bevor es dann auch irgendwann zu heiß wird. Also irgendwann wird auch die Oberfläche zu heiß, zu warm, und dann ist, also ewig wird er nicht überleben. Also der bleibt da vielleicht sitzen länger, wenn er nicht irgendwie von der Gasfontäne in die Luft geschleudert wird. Was übrigens auch nicht so schlimm ist. Ja. Also wenn der zufällig irgendwie von so einem Gasausbruch hochgeschleudert wird, dann reicht die Schwerkraft von Kometen noch aus, dass er wieder runter zurückfällt. Also der wird auf jeden Fall, wenn der Komet nicht irgendwie auseinanderbricht oder sonst irgendwas, dann bleibt der Lander da drauf, aber er wird halt nicht ewig lang aktiv sein.
Mhm.
Und bei Rosetta...
Hätte man den robuster bauen können und hat es nicht gewollt, oder geht das nicht?
Also gehen tut viel, aber ja, ist ja wieder die Frage von Aufwand und Nutzen. Also ich bin da echt kein Experte für die Technik, aber man hätte den sicherlich noch irgendwie ein bisschen robuster bauen können, aber dann, wie gesagt, dann hast du wieder das Problem, dann hättest du vielleicht wieder irgendwie so eine Radionuklidbatterie mitschleppen müssen und alles, dass der genug Strom hat für ewig und so weiter, dann hast du wieder mehr Gewicht, dann, das war vermutlich, ich meine, ich nehme mal an, dass die wussten, was sie tun, als sie das geplant haben. Also, das wird vermutlich das Optimalste gewesen sein, was mit dem damaligen finanziellen und technischen Mitteln ging. Aber die Raumsonde selbst, also Rosetta, wird noch länger. Also Rosetta wird auf jeden Fall noch so bis Dezember 2015 soll aktiv sein. Also die wird mit dem Kometen einmal rund um die Sonne fliegen. Und dann hängt es auch davon ab, wie gut die Sonde Rosetta selbst noch in Schuss ist, wie viel Energie die hat. Dann kann man die zum Beispiel, kann man probieren, die Raumsonde selbst doch mal auf den Kometen runterzusetzen. So am Schluss, dass man da nochmal irgendwie noch ein paar Daten sammelt.
Mhm.
Oder die halt einfach irgendwie da noch mitfliegen lässt und halt so lang, wie es nur irgendwie geht, noch Bilder schicken lässt. Also da wird man sich dann erst nächstes Jahr überlegen, was dann mit Rosetta geschieht. Aber jetzt geht es erstmal nur um die Landung. Das wird nochmal, ich meine, selbst wenn die schief geht, dann ist immer noch nicht alles verloren. Dann hat man immer noch mit von Rosetta vom Orbit aus Unmengen Möglichkeiten und jede Menge Instrumente, mit denen man tolle Daten sammeln kann. Aber es wäre halt schon cool, wenn man auch mal die erste sichere Landung auf einem Kometen hinkriegt. Also das wird sicher dramatisch.
Ja.
Kennst du den geilen Trailer von DLR?
Ich glaube nicht.
Habe ich gestern, glaube ich, bei mir im Blog verlinkt. Die haben halt wirklich so einen Trailer gemacht zur Kometenlandung. Der ist so aufgemacht, richtig so wie so ein Hollywood-Trailer. Also auch mit der Musik und mit irgendwie so die ganzen Leute reingeschnitten und Animationen. Also richtig so wie so bei für Deep Impact oder so ein großer Katastrophen-Film schaut der aus. Aber der ist wirklich gut gemacht und fand ich cool.
Mist, jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich dir noch stellen wollte. Verdammt.
Tja. Dann.
Mist! Ich hatte noch eine Frage zu Rosetta. Naja. Die kommt mit Sicherheit irgendwann wieder, und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Genau. Wo wir gerade im Weltraum sind, ne, das ist ja so dein Beritt, da können wir dann ja mal bleiben, zumal ich heute sowieso mit meiner Themenauswahl ein wenig mau und dürftig bin. Irgendwie ist nichts passiert. Wir brauchen dringend mehr Forschung. Weniger dunkle Materie in der Milchstraße, las ich in einer Überschrift. Hast du das mitbekommen?
Nee, das habe ich nicht bekommen. Aber gut, bei dunkler Materie, da gibt's halt immer. Ist das eine Arbeit, die zufällig kommt, die aus Bonn?
Das ist eine gute Frage. Hör mal, ich guck mal hier auf meine Notizen.
Ja, aber das ist halt das Ding, dunkle Materie wissen wir doch nicht so viel. Da wird immer wieder mal irgendwas gemessen, und je nachdem, welche Modelle man da jetzt irgendwo hat, gibt es da halt immer wieder mal hat man irgendwie ein bisschen mehr gefunden, als man dachte, mal weniger gefunden, als man dachte. Also da tut sich schon ständig was. Was ich mitbekommen habe.
International Center for Radio Astronomy Research in Perth. Also australische Wissenschaftler haben die bislang genaueste Berechnung der Masse an dunkler Materie in der Milchstraße aufgestellt. Okay. Ich habe es jetzt nicht in Detail durchgearbeitet, weil ich dachte, du kannst es sowieso viel besser erzählen.
Nee, ich habe das ich nicht. Ich habe dafür die andere Meldung mit den Axone. Verwechsel immer. Was ist das im Hirn? Das sind die
Axone.
Genau, dann sind das andere, die es gibt nämlich auch Elementarteilchen, hypothetische, die ich glaube heißen jetzt Axons oder Exons, keine Ahnung, also irgendwie so heißen, es ist quasi, war immer so man weiß noch nicht, woraus die dunkle Materie wirklich besteht. Und der aktuelle beste
Kandidat. Aber warte mal, nee, ich habe missgeredet, das im Gehirn ist das Axon und du meinst Axione.
Genau, okay, gut, dann stimmt das so, Axion, genau. Und der bisher favorisierte Kandidat für die dunkle Materie war das ein leichtes supersymmetrisches Teilchen. Ja, also Supersymmetrie ist auch so eine Erweiterung des teilchenphysikalischen Standardmodells, sagt halt die Existenz von jeder Menge anderen neuen Teilchen voraus, mhm. Und ist nötig, so das braucht man, wie die Stringtheorie funktioniert und damit ein paar andere Sachen funktionieren, und ist halt durchaus immer noch eine der favorisiertesten Theorien in der Teilchenphysik, die unter anderem auch am LHC, am Beschleuniger, überprüft werden soll. Also da hätte man sich schon längst erwartet, ein paar von diesen hypothetischen Teilchen, diesen supersymmetrischen Teilchen zu finden. Und dass man die nicht gefunden hat, das wird langsam so ein bisschen kritisch bei den Teilchenphysikern. Also wenn da jetzt nicht...
Erzähl mir.
Ja, also wie gesagt, wenn da, mittlerweile hat man doch dadurch, dass man eben bei den jetzigen Energien noch keine dieser supersymmetrischen Teilchen gefunden hat, fallen schon mal viele dieser supersymmetrischen Modelle weg. Und das, was übrig bleibt, sind halt nicht mehr so richtig die favorisierten Modelle. Also die mit denen die ganzen Hypothesen, die Teilchenphysiker entwickelt haben, die gut funktioniert hätten mit der Supersymmetrie, die sind mehr oder weniger schon weggefallen. Also wenn, dann kommen nur noch irgendwelche nicht mehr ganz so angenehmen Modelle raus. Oder vielleicht auch gar keine.
Also das heißt, es kann noch passieren, dass denen die Theorie um die Ohren fliegt. Also dass sie die nicht nur erweitern müssen, sondern sich komplett davon verabschieden müssen.
Genau, also dadurch, dass halt die Supersymmetrie ist eine Hypothese, ist halt eine der Erweiterungen des Standardmodells. Also man weiß, dass das normale Standardmodell der Teilchenphysik, dass das halt nicht alles sein kann, eben weil damit zum Beispiel die dunkle Materie nicht erklärt werden kann, weil da die Gravitation nicht drinsteckt und so weiter. Und bisher diese Supersymmetrie war halt eine extrem elegante, schöne Theorie, die halt auch wunderbar zur Stringtheorie passt und so. Mhm. Also deshalb hat den Leuten wirklich gut gefallen, diese Supersymmetrie. Und die meisten waren auch davon überzeugt, dass der LHC die findet und sind immer noch überzeugt, dass die dann irgendwie gefunden wird, vielleicht eben in modifizierter Form. Und wie gesagt, diese ganzen Teilchen, diese supersymmetrischen Teilchen sind alle meistens instabil, aber es gibt eben ein leichtestes, supersymmetrisches, stabiles Teilchen und das hätte halt all die Eigenschaften, die dunkle Materie haben müsste. Und das war halt immer so einer der favorisiertesten Kandidaten für dunkle Materie, dieses supersymmetrische Teilchen. Und weil eben mit der Supersymmetrie das alles momentan nicht ganz so läuft, wie man sich's denkt, erfahren jetzt halt auch die alternativen dunkle Materie-Theorien ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und eins davon sind eben diese Axione. Das sind auch hypothetische Elementarteilchen, die mit der Supersymmetrie nichts zu tun haben. Mhm. Und die aber auch theoretisch die Eigenschaften haben, die dunkle Materie haben könnte. Und da ist auch, das habe ich kürzlich in einem Podcast so nebenbei gehört, also weiß ich jetzt gerade keine Quelle, da hat man in der Sonne irgendwas untersucht, also man hat quasi Hinweise gefunden, dass, ich glaube, war es Röntgenstrahlung, irgendeine Strahlung hat man gemessen in der Sonne, ich meine, die da sowieso vorkommt, aber halt nicht in der Menge, in die es laut Modell irgendwie gemessen hätte können. Und eine Erklärung für diese unerwartete Messung wäre eben, dass sich im Inneren der Sonne, da dunkle Materie gibt es ja überall, unter anderem auch im Inneren der Sonne, dass die da halt an diversen kernphysikalischen Prozessen beteiligt ist, wo eben diese Strahlung frei wird. Das Problem ist halt an der Sache, dass halt da wieder, das ist halt eine Erklärung von vielen, eine andere wäre halt, dass das Ganze irgendwie mit der Interaktion der Strahlung und dem Staub in der Erdatmosphäre zusammenhängt, was natürlich wesentlich weniger spektakulär, aber wesentlich wahrscheinlicher ist. Aber es gibt bei der dunklen Materie, da tut sich eigentlich immer was. Das ist eins von den Dingen, die wirklich noch die zu den aktivsten Gebieten gehören. Also es wundert mich nicht, dass da
ständig neue Meldungen
genau.
produziert werden.
Und da werden auch noch ständig neue Meldungen produziert werden in Zukunft und die werden sich auch in Zukunft noch widersprechen. Also da wird es noch, ich hoffe, also das ist zumindest zu meiner Einschätzung nach, ist so ein Gebiet, wo wir durchaus in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine Chance haben, das rauszukriegen, wie es funktioniert. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Also es ist jetzt nichts, was direkt so, wo der Durchbruch, der vor der Tür steht, das ist bei der dunklen Materie eher noch nicht. Aber es ist auch nicht so sowas wie was war vor dem Urknall, ja, so was ganz Abgehobenes. Also die dunkle Materie, die werden wir noch rauskriegen, was das ist, da bin ich überzeugt.
Währenddessen habe ich mal kurz überflogen, was hier steht in diesem Bericht. Sie haben ausgerechnet, dass unsere Milchstraße eine Menge von 800 Milliarden Sonnenmassen an dunkler Materie hat, was nur halb so viel ist, wie bisher angenommen wurde.
Okay.
Das finde ich ja eigentlich ganz interessant, dass die Menge sich so stark reduziert hat.
Naja, das Ding ist halt, da hängt doch immer wieder viel von den Modellen ab. Also was du dann irgendwie, erstmal was, wie du Milchstraße genau definierst, wie weit die jetzt rausgeht, was du da jetzt irgendwie, weil das Standardmodell ist ja, dass du quasi so riesige, gigantische Wolken an dunkler Materie hast, in deren Mitte, in deren Zentren die Galaxien sitzen. Also die Galaxie ist quasi nur so ein kleines Leuchten des Dingens im Zentrum einer gigantischen Wolke aus dunkler Materie. Das ist so das Modell, das man sich vorstellt. Und da hängt es halt, wenn du sagst, dunkle Materie in der Milchstraße, hängt es halt immer davon ab, wie du es genau definierst, welche Modelle du hast, welche Modelle du für die Milchstraße hast. Ich kann die Arbeit jetzt nicht, habe die jetzt nicht gesehen und kann jetzt nicht genau sagen, was davon zu halten ist. Aber wie gesagt, es wundert mich nicht, dass es da immer wieder mal, es gab es in der Vergangenheit auch jede Menge Meldungen der Art. Also es wundert mich nicht, dass es da immer noch zu Unstimmigkeiten kommt, weil halt das halt ein Ding ist, was man halt noch schwer weiß, vor allem wenn es um die Milchstraße geht. Also es ist wesentlich einfacher, andere Galaxien zu beobachten, als die Milchstraße zu beobachten. Weil wir da halt irgendwie
mittendrin sitzen und nicht mittendrin, aber drin hocken.
Ja. Wir streiten immer noch, wie viel Spiralarme die Milchstraße hat. Ja, also es ändert sich auch alle paar Jahre wieder mal. Mal haben wir 2, mal 3, mal 5. Also das ist halt auch, man muss ja auch denken, sollten wir eigentlich wissen, weil es ist ja unsere Galaxie. Aber weil wir halt mittendrin hocken, ist es schwer, das Ganze rauszufinden. Aber
was ich ganz nett finde übrigens noch an dieser 800 Milliarden Sonnenmassen-Geschichte ist, die Astronomen haben gesagt, eigentlich müssten wir, wenn die dunkle Materie, da verstehe ich den Zusammenhang jetzt wieder nicht mehr wissenschaftlich, aber wenn unsere gängigen kosmologischen Modelle richtig sind, dann müssten wir eigentlich viel mehr andere Galaxien um uns herum erkennen können, als wir tatsächlich erkennen, also mit dem bloßen Auge sehen können. Tun wir aber nicht. Und mit dem neu berechneten Wert für die dunkle Materie sinkt die von der Theorie vorhergesagte Anzahl der Galaxien, die wir mit bloßem Auge sehen können, auf 3. Und das sind genauso viele, wie wir mit bloßem Auge sehen können. Das heißt, es ist eine sehr schöne Bestätigung eigentlich der Theorie.
Ja,
Sie sprechen von der großen, der kleinen Magellanschen Wolke und der Sagittarius-Zwerg-Galaxie.
Ja, dann haben Sie auf jeden Fall mal die Andromeda vergessen. Die kann man auch mit freiem Auge sehen. Theoretisch kannst du auch noch irgendwie noch 2, 3 andere Dreiecksnebel, wenn du gute Bedingungen hast, kannst du die vielleicht auch noch erkennen. Messier 83. Oder ist es der Dreiecksnebel? Das ist halt auch jetzt eine Definitionssache. Manche
sagen, das war jetzt übrigens genau der Moment, wo die ganzen M83-Fans zum ersten Mal mitbekommen haben, warum die Band, die sie so gut finden, so heißt, wie sie heißt.
Ah, ich kenne die Band nicht.
Sie machen ganz, ganz interessante, weiß nicht, was für Musik du so magst. Die machen so eher so elektronische, sphärische.
Ja, nicht so meins.
Nee. M83, also ja.
Ja, was soll ich sagen? Aber das Ding ist, dass um all diese Dachsachen rauszukriegen, über die wir diskutieren, also die dunkle Materie bestimmen, das ist ja alles die Grundlage, die hinter dem Ganzen steckt, ist Positionsmessung. Ja? Du musst wissen, wo sind diese Sterne alle möglichst genau und vor allem, das ist das Wichtigste, wie weit sind die entfernt? Und das ist eben wahnsinnig knifflig rauszukriegen. Also Position messen, das geht noch einigermaßen. Ja. Du machst ein Foto und dann vermisst du es halt. Das Problem ist halt nur, wenn du so einen Lichtpunkt hast, dann weißt du a priori nicht, wie weit der weg ist. Ja. Also du kannst zwar aus der Helligkeit ein bisschen was abschätzen, das sind irgendwie helle Sachen sind näher als dunkle Sachen, aber ich meine, wenn irgendwas schwach leuchtet, kann es auch einfach wahnsinnig weit weg sein und trotzdem irgendwie riesengroß oder umgekehrt. Das heißt, die Entfernungsmessung, das ist wirklich das große Problem an der Sache. Und Da hat man eben den Hipparcos-Satelliten in den 90er Jahren, der uns dann quasi den aktuellen Standard, was die Entfernungsmessung angeht, gemacht hat. Der hat irgendwie dann, ich glaube, ein paar hunderttausend Sterne exakt vermessen von ein paar hundert Milliarden in der Milchstraße, ja. Also nix im Wesentlichen. Und da wird sich jetzt bald viel tun, weil ja seit Dezember Gaia im Weltall ist, die europäische Mission, die wird 1 Milliarde Sterne vermessen. Position, Entfernung und Geschwindigkeit und das wesentlich genauer als bisher. Und dann, wenn wir das dann haben, können wir dann wirklich gute Modelle machen der Milchstraße, weil um halt rauszufinden, die dunkle Materie, die kannst du, die ist ja dunkel, sieht man ja nicht. Ja. Das heißt, die kannst du nur indirekt bestimmen, indem du zum Beispiel anguckst, wie bewegen sich Sterne und dann aus der Bewegung auf die Masse schließt, die um die sie herum ist und die Bewegung beeinflusst. Mhm. Und wenn ich nicht genau weiß, wie weit die Sterne weg sind und wie schnell sie sich bewegen, dann kann ich halt auch die Masse, die diese Bewegung beeinflusst, nicht genau genug abschätzen. Und diese Gaia-Daten, die werden wirklich, so Gaia wird so ein Ding werden, dass die Astronomie revolutionieren wird. Also mit den Gaia-Daten, die werden wirklich auf fast jedem Gebiet der Astronomie werden die wahnsinnig großen Einfluss haben. Und unter anderem eben auch bei der dunklen Materie und beim Verständnis der Milchstraße der Galaxien. Also ich glaube, dass wirklich so, wenn dann, ich weiß nicht, in 1-2 Jahren dann die ersten wirklich großen Gaia-Kataloge rauskommen, dann wird sich auf dem Gebiet und auf den ganzen anderen Gebieten noch sehr viel tun.
Ich bin gespannt. Mehr habe ich aus dem Weltraum auch gar nicht mitgebracht, weil das überlasse ich ja immer gerne. Das stimmt gar nicht, ich habe gelogen. Ja. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich, habe ich doch nicht. Siehst du? Ach, ich rede Quatsch. Ich habe eine falsche Überschrift zu einem Artikel gesetzt. Die Überschrift lautet junge Vulkane auf dem Mond? Aber ich habe den Artikel dazu nicht mehr.
Ja, da habe ich auch was davon gehört. Da ging es irgendwie, ich glaube, es ging irgendwie um, dass man halt. Ich glaube, es geht nicht darum, dass da vom Mond irgendwie plötzlich irgendwelche rauchende Vulkankrater entdeckt worden sind, sondern eher darum, dass man halt irgendwie festgestellt hat, dass die vulkanische oder die tektonische Aktivität auf dem Mond vielleicht nicht so lange zurückliegt, wie man bisher gedacht hatte. Aber das, da habe ich auch nur so die Überschriften quasi gesehen. Also weiß da jetzt auch nichts Genaues.
Ja, was tatsächlich in meinen Notizen steht unter der Überschrift junge Vulkane auf dem Mond, ist, dass amerikanische Wissenschaftler festgestellt haben, dass wir mehr Forschung brauchen, wie ich ja eingangs schon gesagt habe.
Das ist immer gut, ja.
Ne, wir brauchen alle dringend mehr Forschung, und zwar rund um das Methan. Wir haben ja das Problem, dass Methan ein sehr, sehr starkes Treibhausgas ist, wissen nicht genau, wie Methan in den Treibhauseffekt eingreift oder überhaupt ins Klima eingreift. Also es gibt so Hinweise darauf, dass Methan zumindest Treibhauseffekte schon mal ausgelöst oder befördert hat. Was es allerdings auch nicht gibt, ist zumindest in allen erdgeschichtlichen Untersuchungen, da ist bisher ausgeblieben eine sogenannte Methankatastrophe. Das hat mir kürzlich ein Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut erzählt im Resonator-Podcast, der
sicher, dass die ausgeblieben ist.
Er sagte, es gibt halt in den paläontologischen Daten keine Methankatastrophe. Es gibt erhöhte Methanwerte und sowas, aber nicht irgendwie sowas wie die CO2-Katastrophe, die der Mensch dieser Tage produziert.
Ich dachte, da wäre so ein Perm-Trias-Event, da wäre irgendwas gewesen, wo so Unmengen Vulkane, wo gerade Sibirien im Wesentlichen einziger Vulkan war und wo dann wahnsinnig viel Zeugs irgendwo hingekommen ist. Aber
also er sagte, dass ich habe ihm das jetzt einfach mal so geglaubt, ehrlich gesagt. Was jetzt, also sie gucken sich halt, also die Forscher gucken sich halt ständig Methan an, also Methanquellen, weil sie Angst haben, dass der Treibhausgas oder zu viel Methan entweicht. Und mit der Meeresboden ist ja sowieso voller Methan, da liegen ja Gashydrate rum. Und es gibt aber auch so ganz normale Methanquellen am Meeresboden, also so kleine Vulkane, unterseeische Vulkane, die da die ganze Zeit was ausspucken. Und es gibt Mikroorganismen, die Methan fressen. Und was den Forschern aufgefallen ist, ist, dass rund um die Methan, also diese Mikroorganismen leben im Sediment, rund um diese Methanquellen im Meeresboden sind aber gar nicht so viele Sedimente mit Mikroorganismen zu finden. Was da aber zu finden ist, das sind, Carbonhydrate, also Kohlenstoff, also Steine. Da gingen halt Steine rum. So. Und die haben sich gedacht, warum liegen hier eigentlich so viel bescheuerte Steine rum? Haben mal in die Steine geguckt und haben in den Steinen ebenfalls Mikroorganismen gefunden, die Methan fressen. Das heißt, wir haben mehr Methanfresser mittlerweile, oder wir kennen mehr Methanfresser, als uns bisher klar war. Nee, wir haben mehr Methanfresser, als wir bisher gekannt haben. So rum muss ich das formulieren.
Das kriegt wieder Schlagzeilen, die Methanfresser kommen.
Die Methanfresser kommen, genau. Methanfresser im Meer.
Methanfresser aus der Tiefsee.
Und das fand ich aber schon ganz cool, weil also die Hälfte aller aktiven Methanquellen am Meeresgrund sind von solchen Carbonatablagerungen, also da liegen diese Steine halt rum und halten sich halt schadlos an dem Methan, das da rauskommt und fressen das. Was ich auch wieder ganz interessant finde. Was wir damit machen, dass wir das jetzt wissen, dass diese Mikroorganismen auch in diesen Steinen wohnen, das weiß noch keiner. Darum brauchen wir mehr Forschung.
Ja, da, ich habe heute Morgen im Frühstücksfernsehen, im Morgenmagazin und dann danach nochmal bei Nano auf Dreisat gesehen, Deutschland hat jetzt irgendwie ein neues Forschungsschiff, Sonne, glaube ich, heißt das. Und da war irgendwie, der Meteorologe vom Morgenmagazin ist da irgendwie rumgestanden auf dem Schiff und hat das dann irgendwie, die sind anscheinend gerade auf ihrer ersten Testforschungsfahrt. Und unter anderem, was ich da so beim Frühstück nebenbei mitbekommen habe, unter anderem auch speziell, um halt den ganzen Methan- und Methanhydratkram da zu untersuchen. Mhm. Also das, da wird schon ein bisschen geforscht. Also, aber wenn wir gerade beim Wasser sind, hast du gewusst, dass Feuchtigkeit nur eine Illusion ist?
Nee.
Also britische und französische Wissenschaftler haben herausgefunden, die haben das, eine wunderbare Studie, klingt auch wahnsinnig seriös, das Nässeempfinden von 13 Versuchspersonen untersucht. Uiuiui.
Ja, also die haben sich ja. Das sind ja.
Mehr als 10. Genau. Nee, also, aber ich fand die Überschrift schon, also wie feucht ist nur eine Illusion, heißt der Artikel.
Das heißt, es gibt keine objektiven.
Genau, es geht darum, um die Rezeptoren. Also, dass die Rezeptoren, die können quasi, es gibt keine Rezeptoren, die feucht oder nass übermitteln. Also, wir haben jetzt kein Nass-Sinnesorgan. Mhm. Ja, und die haben halt untersucht, was passiert, wenn du mit warmem Wasser irgendwie auf den Unterarmen, wo die Haare sind und an den Fingerspitzen, wo keine sind, konfrontiert wirst und die Testpersonen mussten halt irgendwie den Grad der Feuchtigkeit angeben, dann haben die ab und zu mal die Nervenleitung unterbrochen dann geguckt, das Ergebnis ist, glaube ich, irgendwie war das irgendwie wieder so ein schönes triviales Ergebnis, also bei kaltem Wasser nimmt man mehr Nässe wahr als bei warmem Wasser, das heißt, wenn du in einen kalten Swimmingpool hüpfst, dann fühlt sich das nasser an als bei einem warmen Swimmingpool.
Ja.
Und wenn du die Nervenbahnen blockierst, dann bist du weniger empfindlich. Das ist auch nicht unbedingt gerade eine Sensation. Aber je mehr Haare du hast, auf der Haut gehabt hast, desto empfindlicher warst du für Nässe. Und auf jeden Fall der Schluss, zu dem wir gekommen sind, war halt, dass das, was wir als Feuchtigkeit oder als Nässe empfinden, dass das quasi nur so eine Wahrnehmungsillusion ist. Also dass man es fühlt, das liegt halt daran, dass das Gehirn sich vorstellt, dass es feucht sein muss, also weil es halt gelernt hat, dass wenn da irgendwo Wasser ist auf der Haut, dann muss es feucht sein, obwohl es gar kein Sinnesorgan gibt, das diese den Eindruck vermittelt. Also im Wesentlichen ist halt Feuchtigkeit nur eine Illusion im Gehirn, was aber andererseits, wenn man jetzt philosophisch werden will, für alles gilt. Also es ist halt alles, was sich das Gehirn ausdenkt, ist halt
letztendlich nur eine Illusion.
Was da ist, ja.
Also eine Repräsentation. Seien wir freundlich zum Gehirn. Das Gehirn hat macht noch was Schönes. Das Gehirn gaukelt nämlich scharfes Sehen bloß vor. Das haben deutsche Wissenschaftler festgestellt an der Universität Bielefeld. Die haben rausgefunden über so ein Eye-Tracking-Verfahren. Also die haben Eye-Tracking gemacht und kriegst so eine Brille auf und dann kann eine Kamera halt sehen, wo du hinguckst und wie schnell du wohin guckst. Also weil die Augen bewegen sich ja immer sehr schnell rechts, links und sowas. Da gibt es auch einen Namen für diese schnellen Bewegungen, habe ich aber vergessen, wie die heißen. Die sind hingegangen, haben sich ein paar Probanden geholt, haben die Leute mittels Eye-Tracking, also die Augen der Leute mittels Eye-Tracking beobachtet, haben ihnen im Zentrum ihres Sehfeldes, da wo man garantiert scharf sieht, einen Gegenstand gezeigt und ein Wie erkläre ich das am besten? Also du hast einen Gegenstand, also es steht irgendwo ein Gegenstand rum, du guckst dir den an und dann wird er scharf, in dem Moment, wo du da hinguckst. Was aber tatsächlich passiert ist, dass das Gehirn schon im Augenwinkel diesen Gegenstand sieht, das Muster abgleicht mit einem gespeicherten Muster irgendwo im Gehirn, also mit einer gespeicherten Erinnerung eines ähnlichen oder gleichen Gegenstandes, den es schon mal scharf gesehen hat. Das heißt, dein Gehirn sieht im Augenwinkel, also ne, beim kurzen Drüberzucken, den Gegenstand scharf, obwohl dein Auge diesen Gegenstand gar nicht scharf sehen kann. Habe ich das einigermaßen sinnvoll erklärt?
Ich glaube schon. Also ich habe zumindest, ich glaube, ich weiß, was um was es geht oder was du erzählen willst. Ich habe einmal, das war auch in einem anderen
Buch. Was Sie halt, also Sie haben es halt über, ja?
Ja, also ich habe mal irgendwo, das weiß nicht mehr, wo ich das gesagt habe, irgendwo, da ging es darum, dass quasi, wenn du jetzt quasi das Bild zeigen könntest, dass die Rohdaten, die unser Auge ans Gehirn schickt.
Ja.
Dass du da quasi, wenn du das quasi jetzt umwandeln willst, dass du richtig so ein Bild hast, dass das einfach wirklich grauenhaft aussehen würde. Ja, du hast diesen blinden Fleck, du hast quasi in der Mitte vom Bild überhaupt nichts, dann irgendwie außenrum alles komplett unscharf, weil das halt nur das Zentrum irgendwie interessant ist und so weiter. Das heißt,
genau, die Rohdaten. Das Hirn rendert sich dann irgendwas zusammen.
Genau, ja. Genau. Das heißt, die Welt, halt, die wir sehen, ist schon wieder eine ganz andere.
Ja, und was sie halt gemacht haben, um zu gucken, ob das auch stimmt, was sie sich da einbilden, also ne, dieses periphere oder dieses flüchtige, unscharf sehen, was dann im Gehirn zu einem scharfen Bild einfach im Grunde erklärt wird. Also das Gehirn macht das jetzt eine Erklärung, das sagt so, das ist jetzt scharf. Sie haben einfach geguckt, dass sie im peripheren Feld, also am Rande des Sichtfeldes der Leute, die Gegenstände dann einfach austauschen, um zu gucken, also was weiß ich, irgendwas Absurdes dahingestellt, was der Proband möglicherweise noch nie gesehen hat, weshalb er es dann nicht scharf sehen konnte. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Also die Probanden haben immer ein paar Minuten gebraucht, um den Gegenstand dann auch wieder scharf zu sehen. Am Rande ihres, also wie heißt das Ding? Foveon?
Diese
scharfe, näher da, wo man am scharfsten sieht, irgendwie. Also das biologisch heißt das Makula, aber da gibt es noch einen anderen. Nee, Foveon war ein Sensor. Ich weiß ich nicht mehr. Und das Schönste war dann wieder das Zitat eines der Wissenschaftler, die daran beteiligt waren, der gesagt hat, weil das Gehirn halt aus seiner Erfahrung, also aus einer abgespeicherten Information, die Information über die Schärfe dieses Gegenstandes abruft, sehen wir halt nicht die Welt, sondern unsere Vorhersagen der Welt. Geil, oder?
Ja, schick. Ja. Weil wir gerade im Gehirn sind, könnten wir auch theoretisch noch über die Nobelpreise reden.
Ja, können wir auch machen. Haben die was mit dem Gehirn zu tun?
Ja, ich weiß nicht, ob du die Verleihungen mitverfolgt hast.
Nee, überhaupt nicht. Das ist irgendwie, da saß ich, glaube ich, so, ja genau, da saß ich in der Redaktion und habe irgendwie Sachen gemacht, die nichts mit Inhalten zu tun hatten.
Okay, die waren recht interessant. Also der für Medizin und Physiologie ist vergeben worden an ein norwegisches Ehepaar und ich glaube einen Amerikaner, die halt erforscht haben, also das da weiß ich am wenigsten drüber, aber da ging es darum, um die Art und Weise, wie unser Gehirn sich orientiert, ja, also wie du dich selbst im Raum orientierst, ja, also quasi das, was die Standardschlagzeile, die überall aufgetaucht ist, war halt irgendwie ein Nobelpreis für die Erforschung des GPS im Gehirn.
Ja.
Ja. Also es geht, hätte ich gehofft, dass du dich da was drüber erzählen kannst, weil
du der
Hirnmensch bist, aber es geht natürlich darum, die haben halt quasi auch so mit Ratten irgendwie die durch Labyrinthe laufen und so weiter rausgefunden, was im Gehirn dafür sorgt, dass wir uns orientieren können.
Mhm. Und was und ist das?
Ja,
achso, das hättest du gerne von mir gehört.
Genau, ja.
Mist, nee, da habe ich tatsächlich nicht reingeguckt. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigelaufen. Ich weiß gar nicht, ja, ich habe nicht genug Zeit, um mich jetzt auch noch um jedermanns Gehirn zu kümmern.
Ja,
wo führt das denn hin?
Aber der Physik-Nobelpreis, der war schön, den gab's für blaues Licht.
Wo ich dann auch, das habe ich mitgekriegt, wo ich dann auch da so, blaues Licht hier, LEDs in blau, ganz tolle Sache, wo ich dann auch da saß und dachte, hä, was soll denn der Scheiß? Ja, haben wir doch schon seit Jahren blaue LEDs.
Ja,
und dann habe ich gedacht, ja, genau deshalb.
Genau. Ich sag, wenn das erst mit dem Nobelpreis gekriegt wäre, dann meistens aber erst lange später. Und das klingt auf den ersten Blick, klingt es wirklich, ja, blaues Licht, mein Gott, klingt jetzt nicht so nach nobelpreiswürdiger Forschung, aber in dem Fall halt schon, weil du halt, wenn du weißes Licht haben willst, also halt LEDs, mit denen du auch wirklich was Vernünftiges beleuchten kannst, weil wer will schon nur blaues Licht irgendwo haben, dann brauchst du halt rote, grüne und blaue. Und die roten und grünen, die hatten sie schon irgendwie in den 60er Jahren.
Stimmt, das wissen
wir von den
Taschenrechnern,
hatten wir die. Genau. Dann in den 70er Jahren gab es die grünen, nur das Blau hat halt nie funktioniert. Die haben nie irgendwie Material gefunden, haben nie irgendwie einen Halbleiter gefunden, wo halt, die haben zwar gewusst, theoretisch, wo man da irgendwie jetzt blaues Licht rauskriegen könnte, aber das hat halt rein technisch nie funktioniert. Die haben das nie hingekriegt. Bis sie dann halt das irgendwie alles geschafft haben, das war so eine richtige Tüftelei. Du musst halt dann irgendwie das eine Material mit dem anderen irgendwie dotieren und so weiter. So richtig, also so klassische Materialphysik, die, wenn man sie irgendwie im Detail verstehen will, vollkommen unverständlich ist für jeden, der kein Materialphysiker ist. Aber am Ende haben die es eben geschafft, diese drei Japaner, diese blauen LEDs zu machen. Und das ist halt, da gab es, mit Astronomie hat das nicht so nur am Rande zu tun, aber es haben trotzdem viele Astronomen sich da zu dem Thema zu Wort gemeldet, inklusive mir, weil es theoretisch sowohl extrem positive als auch extrem negative Auswirkungen für die Astronomie haben könnte, diese Entdeckung. Denn einerseits sind LEDs sind wesentlich energiesparender als die klassischen Lampen. Das heißt, du könntest wesentlich besser damit auch öffentliche Beleuchtung und
alles also machen. Städte beleuchten. Wir können es also noch heller machen.
Genau, das ist eine. Du könntest es quasi erstmal wirklich halt extrem viel heller machen. Also kannst du wirklich irgendwie riesige Anzeigetafeln machen, riesige Bildschirme, die halt dann weiß Gott was irgendwohin projizieren. Also du könntest wirklich da die Lichtverschmutzung damit extrem stören. Vor allem auch dieses auch der blaue Anteil, der bei dem LED-Licht dabei ist, ist für die Astronomie besonders störend für die Aufnahmen. Andererseits, und das war, weil ich in der Hinsicht immer probiere, mal Optimist zu sein, habe ich dann in meinem Artikel dazu geschrieben, dass du mit den LEDs zwar auch billiger beleuchten kannst, aber auch gezielter beleuchten kannst. Also du kannst mit den LEDs das beleuchten, was beleuchtet werden soll und nicht den Himmel, weil den Himmel will ja keiner beleuchten. Ja. Das ist ja alles nur quasi Lichtverschmutzung, heißt also, weil das Licht dahin geht, wo es nicht hingehen soll. Und mit den LEDs kannst du das halt wirklich viel, viel gezielter machen. Ja. Also du kannst wirklich mit den LED-Lampen so schon, dass du halt möglichst wenig Streulicht hast. Das heißt, alle diese ganzen modernen Lichtverschmutzungsvermeidungskonzepte, die ziehen halt alle auf LEDs ab, weil man mit denen halt Leuchtkörper machen kann, die das wesentlich nicht nur vom von der Energieverbrauch her ökonomischer machen, sondern eben auch von der Beleuchtungsstruktur selbst.
Von der Streuung.
Genau. Her, ne? Ja, und das heißt, dass da wären halt LEDs eine große Chance, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren.
Verstehe.
Das werden wir dann sehen, was da rauskommt.
Ja.
Dann gab es noch den Nobelpreis für Chemie. Der war fast mein Lieblingsnobelpreis, obwohl ich von Chemie ja normalerweise keine Ahnung habe und die bisherigen Nobelpreise für Chemie auch meistens nie wirklich verstanden habe.
Wahrscheinlich gucke ich da auch nie so genau hin, deswegen, weil ich das auch immer nicht verstehe.
Ja, aber in dem Fall habe ich aufgepasst, weil einerseits hat der Chemie-Nobelpreis was mit Optik zu tun, was man als Astronom zumindest ein bisschen in Bezug hat. Und andererseits hat es was mit Jena zu tun, was natürlich ich irgendwie als Bewohner von Jena einen Bezug dazu habe. Gewonnen haben den Preis ein Deutscher, Stefan Hell und zwei andere, wo ich gerade nicht weiß, wo sie herkommen, Erik Betzig und William Mörner. Und die haben herausgefunden, wie man quasi ein, wenn ich jetzt dramatisch bin, ein Naturgesetz brechen kann. Also um weniger dramatisch zu sein, geht's um.
Schade, ich sitze hier mit offenem Mund und warte, dass jetzt hier irgendwie.
Nee, Überlichtgeschwindigkeit. Nein.
Florian Blofeld.
Ja, nee, es geht um das sogenannte Abbe-Limit von Mikroskopen. Also es geht von, wenn du ein Mikroskop hast, dann ganz normales Lichtmikroskop, ja. Dann dann ist da eine Optik drin, ja. Das heißt, das sind nämlich Linsen. Und wenn Licht durch eine Linse durchgeht oder auch bei einem Spiegel reflektiert und so weiter, hast du ein Phänomen, das heißt Beugung, also Lichtbeugung. Und das schränkt die maximale Auflösung ein. Und ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen, hat damals Ernst Abbe, ein Physiker und Optiker, hat dieses Abbe-Limit mathematisch aufgestellt und eben gesagt, dass du im Wesentlichen nur zwei Objekte unter dem Mikroskop nur dann getrennt voneinander beobachten kannst, wenn ihr Abstand mindestens der halben Wellenlänge des Lichts ist. Das heißt, bei normalen sichtbaren Licht, was du bei normalen Lichtmikroskopen benutzt, sind das 200 Nanometer. Das heißt, alles, was mehr als 200 Nanometer beieinander ist, kannst du von dem optischen Mikroskop nicht mehr aufgelöst kriegen. Also, dass Strukturen, die kleiner als die 200 Nanometer sind, die kannst du nicht mehr als einzelne Strukturen erkennen. Mhm. Und das hat eben Ernst Abbe damals rausgefunden. Ich weiß nicht, den Ernst Abbe kennt man wahrscheinlich, wenn man jetzt gerade kein Optiker ist und nicht in Jena wohnt, dann kennt man den wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Also ich nicht. Also
der kommt aus Eisenach und hat dann irgendwie war jetzt nicht unbedingt aus einem wohlhabenden Haus, sondern hat irgendwie der Arbeitsgeber von Abbes Vater hat dem Ernst Abbe dann die Ausbildung finanziert. Dann war er irgendwie in Göttingen an der Uni, in Frankfurt an der Uni. Dann ist er Direktor der Sternwarte in Jena geworden, hat die im Wesentlichen mit seinem eigenen Geld wieder auf die Beine gestellt, weil die sonst geschlossen geworden wäre. Hat dann in der optischen Werkstätte von Carl Zeiss gearbeitet, den man vielleicht dann doch eher kennt. Mhm. und ist dann nach dem Tod von Carl Zeiss der Inhaber von der Zeiss-Firma geworden, hat die Schott AG gegründet, auch so eine große Firma in Jena mit Glas und so weiter, und hat eben diese ganze Optik wirklich damals, früher hat man ja damals die ganzen Mikroskope simpel gesagt einfach durch Versuch und Irrtum zusammengebastelt, ja. Mhm. Und Abe hat das Ganze halt wirklich auf mathematische Beine gestellt und hat dann eben bei dieser Forschung, wie man eben optimale Mikroskope bauen kann, dieses Abe-Limit entdeckt. Und das war halt irgendwie so Ende des 19. Jahrhunderts, wo dieses Abe-Limit aufgekommen ist, und das war es dann im Wesentlichen, ja. Also wenn du Licht mit der Wellenlänge hast, dann kannst du halt nur das und das auflösen. Mhm. Und alles andere ist halt, so ist halt die Natur. Das geht nicht irgendwie anders. Und das ist halt das Problem in der Biologie und der Chemie, weil die wollen halt dann doch kleinere Dinge sehen.
Und wie ist der jetzt da drüber gekommen? Aber mit einem optischen Mikroskop, ne?
Also, genau. Also das Ding ist, du kannst natürlich irgendwie Elektronenmikroskop und sowas nehmen. Nur dann ist halt ein Problem für die Biologie, weil die wollen halt oft irgendwie so irgendwelche lebendigen Dinge untersuchen, ja? Die wollen jetzt das nicht irgendwie im Vakuum von einem Elektronenmikroskop machen oder irgendwie so ganz dünne Schichten aufschneiden oder sonst irgendwie präparieren, sondern die wollen es halt wirklich quasi so natürlich wie möglich sind. Und das geht halt nur mit Lichtmikroskopen. Und das Verfahren, das ich hier auch nur im Detail nicht erklären kann, da muss man, ich glaube, beim Spektrum der Wissenschaft gibt es einen ausführlichen Artikel drüber. Das geht um Fluoreszenz. Ja? Das heißt, wenn du welche Moleküle hast und die mit Licht von einer bestimmten Wellenlänge anstrahlst, werden die angeregt und die Energie, die du durch die Anregung reingesteckt hast, kommt wieder zurück und dann leuchten die. Das ist Fluoreszenz. Ja. Also das ist nicht neu. Das hat man schon länger gewusst, wie das funktioniert. Das Ding ist, wenn du jetzt das schaffst, die Moleküle nur auf einem sehr, sehr kleinen, eng begrenzten Gebiet anzuregen, dann wird auch nur dieses sehr, sehr kleine Gebiet fluoreszieren.
Ah.
Ja, und dann kannst du quasi auf die Art und Weise die Probe Stück für Stück abtasten und dann quasi Stück für Stück so zum Zurückleuchten bringen und so Strukturen sichtbar machen, die unterhalb dieses Abbe-Limits liegen. Mhm. Das klingt jetzt sehr simpel, jetzt wieder die Umsetzung, wie man das dann wirklich technisch umsetzt. Also da spielt ja die Quantenmechanik mit. Das heißt, du hast das Ding, einen Laser strahlt auf die Probe raus, weil der hat ja auch das Problem mit der Wellenlänge. Das heißt, wenn du einfach nur ganz normal das anstrahlst, kommst du ja trotzdem nicht unter das Abbe-Limit. Das heißt, das sind zwei Laser mit unterschiedlichen Wellenlängen, die gleichzeitig mit draufstrahlen. Der eine Laser regt das Ganze an, der andere unterbindet durch irgendeinen obskuren quantenmechanischen Effekt in einem Teil dieser angeregten Region die Anregung wieder, sodass nur in der Mitte so ein Teil rauskommt. Also diese ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, irgendwas Fluoreszenzmikroskopie mit noch.
Also auf mich darfst du dich jetzt nicht mehr verlassen hier. Ne?
Nee, ich habe gerade den offiziellen Fachbegriff für diese Methode gesucht. Aber irgendeine Fluoreszenzmikroskopie halt, also die ist halt wirklich, das war halt technisch, einerseits war es technisch ein ziemliches Ding, das rauszukriegen, und andererseits halt auch, was der Stefan Hell in den Interviews immer erzählt hat, auch so mal forschungspolitisch schwierig, überhaupt auf dem Gebiet arbeiten zu können, weil alle sagen, ja, ich meine, das ist halt irgendwie Optik, 19. Das interessiert kein Mensch, da gibt es nichts Neues mehr zu entdecken, und das ist halt das Abbe-Limit, da kommt man eh nicht drüber. Das heißt, er hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, teilweise bis dass er halt wirklich vor dem Ende seiner Karriere gestanden wäre, weil halt irgendwie die Forschung halt einfach, ja, die halt alle gesagt haben, das führt zu nichts, das ist sinnlos. Ja, aber ab und zu zahlt sich's halt doch aus.
Beharrlich zu sein. Da, und das ist ja schon zumindest im Kleinen ein Paradigmenwechsel, ne? Den er
so da ungefähr, hat. Ja. Ich meine, die Methode gibt's auch schon länger, die Methode. Also der Preis ist auch nicht jetzt irgendwie für was verliehen worden, was erst seit gestern existiert. Aber die ist auch extrem erfolgreich. Also wahnsinnig viel, was wir halt irgendwie rausgefunden haben in Chemie, in Biologie in den letzten Jahren, ist halt dank dieser Methode rausgefunden worden. Also das war rein von der Geschichte her mein Lieblingsnobelpreis in diesem Jahr.
Dann ist auch noch vergeben worden der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, was mich ja jedes Jahr wieder fürchterlich aufregt, weil es diesen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gar nicht gibt, was aber den Journalisten entweder egal ist oder ich verstehe es auch nicht. Also das sind halt immer so, also es ist halt ein Preis, der von einer großen Bank, ich weiß gar nicht von welcher mehr,
gestiftet. Schwedische Reichsbank.
Alfred Nobel Gedächtnispreis. Genau, das ist der Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Das hat halt nichts mit dem Nobelpreis zu tun, obwohl, glaube ich, mittlerweile sogar der schwedische König dieses Ding überreicht.
Das wird, glaube ich, mitverliehen mit den anderen.
Und eigentlich ist das nämlich nur eine PR-Veranstaltung, dieser sogenannte Wirtschaftsnobelpreis, der, zumindest ist das ist so meine kleine Privattheorie, die ich da habe, der einzig und alleine nur dazu da ist, den Wirtschaftswissenschaften den Anschein exakter Wissenschaftlichkeit zu geben.
Wir werden ab jetzt einfach jeden Oktober den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für herausragendes Podcasting.
Genau, den Podcast-Nobelpreis.
Genau, dann machen wir das, drücken wir das so lange durch, bis es dann der schwedische König den Preis überreicht.
Das ist eigentlich
als Podcast-Nobelpreis bezeichnet
wird. Das machen wir nächstes Jahr. Wenn wir es nicht vergessen, wir vergessen ja immer alles. Also ich, du ja nicht so, aber ich. Was möglicherweise am Gehirn liegt, um eine Brücke zu einem weiteren Thema. Was ich, habe ich überhaupt noch was mit Gehirn? Nee, gar nicht so sehr. Mist. Ja doch, und zwar haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass Lebensretter nicht selbstlos sind. Das heißt, wenn jemand hingeht, irgendwo ist ein Unfall oder sowas oder irgendwas ist los und du greifst ein, ja, um jemand anderem das Leben zu retten, dann handelst du in der Regel nicht aus selbstlosen Motiven, sondern weil du unüberlegt bist. Also du denkst überhaupt nicht darüber nach, was du da gerade tust. Die haben geguckt, was Menschen dazu bringen könnte, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Also ob das tatsächlich mutigere Menschen sind, die Lebensretter werden, vor allen Dingen die spontan Lebensretter sind. Haben sich eine Studie geschnappt, ist mal wieder zum Teil eine Metastudie draus geworden, haben sich eine ältere Studie geschnappt, darin haben Personen halt über Situationen in ihrem Leben berichtet, in denen ihnen eine spontane oder durchdachte Entscheidung weitergeholfen hat. Da haben sie 50 Aussagen extrahiert, diesen 50 Aussagen haben sie noch 50 andere Aussagen von Lebensrettern gegenübergestellt. Das Ganze haben sie dann 2300 Personen vorgelegt, die aus diesen 2x50 Aussagen, aus diesen 100 Aussagen haben sie 16 rauskondensiert nochmal. Das haben sie 2500 Leuten hingelegt und die sollten dann bewerten, wie intuitiv bzw. begründet jeweils gehandelt worden ist. Danach haben sie das Ganze nochmal mit einem Computerprogramm zur Textanalyse ausgewertet, um zu gucken, ne, da kannst du dann auch so gucken, so was für Adjektive sind da drin und gibt das Hinweise auf intuitives oder überlegtes Handeln. Und rausgekommen ist dabei tatsächlich, dass es im Ernstfall nicht darauf ankommt, wie mutig oder wie ängstlich du bist, sondern du greifst halt einfach ein, weil du nicht überlegst. Und das tust du auf Basis deiner älteren Erfahrungen. Welche Erfahrung sonst? Also auf Basis deiner Erfahrung, deine Erfahrungen motivieren dich zum Handeln. Und wenn du in deiner Vergangenheit schon häufiger irgendwie erfahren hast, irgendwie erlebt hast, dass beherztes Eingreifen eine Situation zu ihrem Besseren wenden kann, dann wirst du das tun, ohne darüber nachdenken zu müssen. Das heißt, du kannst der größte Feigling diesseits der Baikal-Amur-Magistrale sein. Wenn du irgendwann in der Vergangenheit mal gelernt hast, dass es sich lohnt, ins eiskalte Wasser zu springen, um ein Kind rauszuziehen, wirst du das tun und dabei dein eigenes Leben aufs Spiel setzen. Finde ich toll.
Ja, ist interessant.
Das heißt, wir müssen einfach nur viel mehr Menschen in schlimme Situationen bringen, in denen ihre einzige Handlungsmöglichkeit ist, zu helfen, und dadurch werden wir dann eine hilfsbereitere Gesellschaft. Es ist so einfach, dass die Sozialisten das nicht hingekriegt haben, verstehe ich gar nicht.
Tja, weil wir schon gerade bei Politik sind, bei Sozialisten. Hast du gewusst, dass offensichtlich alle CDU-Wähler Angela Merkel total sexy und attraktiv finden?
Nee.
Das ist jetzt auch meine Interpretation dieser Studie amerikanischer Wissenschaftler. Das ist wieder so eine wunderbare.
Wie die eine Angela Merkel-Studie gemacht? Haben die noch irgendwas
Gut zu machen?
Schulden die uns Geld?
Nee, das war wie gesagt meine Interpretation. Da ging es um amerikanische Wissenschaftler, die hatten zwei Gruppen von Probanden. Eine Gruppe waren Republikaner, die andere waren Demokraten. Und die haben den Probanden Fotos von Spitzenpolitikern, von Republikanern und Demokraten vorgelegt. Und die sollten dann deren Attraktivität bewerten. Und logischerweise haben die Republikaner die republikanischen Politiker attraktiver gefunden als die Demokraten und umgekehrt. Und als sie es dann gemacht haben mit Regionalpolitikern aus einem anderen Bundesstaat, ja, also wo es halt irgendwie mit keine Spitzenpolitiker, sondern wirklich halt so Regionalpolitiker, die von einer ganz anderen Gegend waren, die wo sie auch keine geografischen Verbindungen zu den Probanden gab, sodass halt die Versuchsteilnehmer nicht wussten, welche Politiker das waren, ja. Da ist die wahrgenommene Attraktivität war komplett abgekoppelt von der Parteizugehörigkeit. Das heißt, nur wenn die gewusst haben, aha, das ist ein Republikaner und ich bin Republikaner, dann haben sie den sofort attraktiver gefunden.
Ja.
Und bei den Demokraten umgekehrt. Also anscheinend, wenn du irgendwie selbst parteiisch, also im Sinne von politisch parteiisch bist,
also
und dann siehst du halt auch die, genau, ja, dann findest du halt auch alle anderen, die dieser Partei angehören, anscheinend attraktiver, als du sie finden würdest, wenn du sie einfach, das einfach ohne, wenn du nicht wüsstest, welcher politischen Partei diese Person angehört. Und deswegen, meine Interpretation, da ja offensichtlich alle CDUler wissen müssen, dass Merkel CDU ist, müssten sie die eigentlich wesentlich attraktiver finden,
ja,
als andere. Und natürlich irgendwie mit, keine Ahnung, Sigmar Gabriel, um jetzt nicht irgendwie
das alles. Ich finde das schon ganz spannend, dass das dann auch tatsächlich auf, ich sag mal, optische Attraktivität anwendbar ist und nicht nur auf, ich finde die Ideen meiner Peergroup besser als die Ideen der anderen Peergroup, weil das ist ja relativ normal, dass man die anderen abwertet, um sich selbst aufzuwerten und um dann Abgrenzung herzustellen. Das finde ich echt ein bisschen schön.
Das Schöne ist, die Zeitschrift, in der das veröffentlicht wurde, heißt The Leadership Quarterly.
Mhm.
The Leadership Quarterly.
Das ist
Beauty is in the group of the beholded. Intergroup differences in the perceived attractiveness of leaders.
Leadership Quarterly ist ein sehr seltsamer.
Also da braucht es auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall irgendwie eine deutsche Variante der Studie ist offensichtlich dringend nötig.
Deutsche Wissenschaftler haben, während die Amerikaner diese Studie gemacht haben, festgestellt, dass unsere Zufriedenheit nicht nur von unseren Lebensumständen abhängt, fand ich auch sehr spektakulär. Es gibt ja immer so diese alte Diskussion, wie viel ist denn eigentlich vererbt und wie viel ist denn eigentlich genetisch und wie viel ist denn eigentlich kulturell und sozial bedingt. Sie haben geguckt, wie groß der genetische Einfluss auf unser Wohlbefinden ist, also auf unsere Zufriedenheit. Man beforscht ja immer die Zufriedenheit. Da haben sie sich erstmal natürlich Zwillingspaare angeguckt, was immer ganz, ganz gerne gemacht wird bei so Fragen nach Genetik, weil die genetisch zu 100% identisch sind, aber gerne mal in unterschiedlichen Verhältnissen aufwachsen, also sich unterschiedlich entwickeln. Dann haben die Forscher sich noch 20 Jahre alte, also nicht 20 Jahre alte, sondern über die letzten 20 Jahre erhobene Daten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung besorgt, die auch jedes Jahr Haushalte nach ihrer Zufriedenheit befragen, haben da dann nochmal Paare zusammengesetzt, also Geschwisterpaare, Mütter und Kinder und sowas alles und haben dann insgesamt 1300 Paare im Alter von 17 bis 70 Jahren befragt und beforscht. Natürlich ist das alles, ne, das ist Soziologie, das geht alles über Fragebögen, wo man immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Also du kannst eine Frage falsch stellen und dann kriegst du halt ein ganz, ganz falsches Ergebnis. Du kannst natürlich, und das wird halt auch gemacht, du hast halt so Kontrollfragen. Ne? Du stellst halt nicht 20 Fragen, die alle damit zu tun haben, was du wissen willst, sondern du stellst 150. Und bestimmte Fragen hängen miteinander zusammen inhaltlich, sind aber so nicht auf Anhieb erkennbar für den Probanden. Und es muss dann innerhalb dieser zusammenhängenden Fragen eine gewisse Antwortkonsistenz bestehen. Ansonsten ist die Antwort gilt dann als falsch, immer grob gesagt. Haben halt Zufriedenheit gemessen und haben rausgefunden, für jeden Mensch existiert eine Art Tendenz, eher zufrieden oder unzufrieden zu sein. Und das ist, und das finde ich echt krass, angeboren. Oder scheint angeboren zu sein, und zwar zu einem Drittel. Das heißt, ein Drittel unserer Zufriedenheit ist genetisch bedingt und nicht mehr bedingt durch die Lebensumstände, in denen wir sind. Natürlich ist klar, wenn du zu den Glücklichen gehörst, also zu den Zufriedeneren, und in scheiß Lebensumständen bist, wird deine Gesamtzufriedenheit wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Also das schon. Und man kann natürlich dagegen anarbeiten, das betonen die auch ausdrücklich in ihrer Presseerklärung. Ein angeborener Hang zum Schwarzsehen bedeutet nicht, dass sie sich zurücklehnen dürfen, weil es ihnen ja nur schlecht geht, sondern sie müssen sich halt mehr anstrengen. Das heißt, wenn du zu den Leuten gehörst, wie
Karma, das Ganze.
Genau, hat ein bisschen was von Karma, aber du kannst dagegen anarbeiten. Aber es ist schon krass, oder? 30%? Also 30, ich finde 30%
ist
ein irres Ding. Also 30, wenn ich mit 30%iger Wahrscheinlichkeit in einem Glücksspiel gewinnen würde, würde ich in jedem Fall einen Einsatz bringen.
Gibt's auch schon so genetische Schnelltests, dass du gleich mal irgendwie so rausfinden kannst?
Genau.
Ob du quasi
Dazu müsste man halt wissen, welche Gene das sind. Und die zu identifizieren, stelle ich mir sehr schwer vor. Okay, müsstest halt, wenn du irgendwann in der Lage bist, so einzelne Gene und Gensequenzen auszuschalten, dann könnte man das vielleicht mal gucken, also Knöpfe drücken, solange bis einer heult. So, da! Genau. Aber es ist halt irgendwie auch, weiß ich nicht, ob das durch den Ethikrat einfach so durchgeht. Ja, aber ich finde das irre. 30% finde ich total irre. Und es bedeutet letztendlich natürlich dann auch wieder so gut wie gar nichts. Ah, der Florian ist wieder weg. Scheiß Skype heute.
Jetzt bist du wieder da?
Ja, da bist du wieder.
Warst plötzlich wieder weg.
Ja, ja, das ist irgendwie Skype heute. Du klingst auch die ganze Zeit ganz schrecklich und so. Also Skype ist heute irgendwie ganz furchtbar. Aber macht ja nichts, kann ich ja hinterher. Ja,
also ich hab noch irgendwie, bis einer heult, hatte ich noch gehört.
Genau, ja.
Und dann okay. Warst du weg.
Bis einer heult. Mehr habe ich da noch, glaube ich, gar nicht gesagt.
Okay.
Ich meine, man muss dann halt immer...
Was vielleicht noch angeboren ist.
Achso, Entschuldigung, ich wollte noch sagen, man muss dann halt auch immer gucken. Also das sind halt so diese solche Studien oder solche Ergebnisse sind halt die Klassiker, die von diesen ganzen Coaches und sonstigen Beratern und Trainern so gerne missinterpretiert werden. Da kommen dann halt so dieses Positive Thinking Zeugs und so, was da ja auch mal so unterwegs ist. Da finde ich, muss man immer ganz extrem vorsichtig sein. Also wenn so, 30% deiner Zufriedenheit sind angeboren. So einfach ist es dann halt
doch. Die anderen 60 kannst du bei mir kaufen.
Genau, die anderen 60 kannst du bei mir kaufen und die 10, die jetzt gerade übrig geblieben sind, hast du nicht bemerkt. Das heißt, du bist so dumm, dass ich dir auch noch ein bisschen Globuli hinten ran verkaufen kann. So, was wolltest du sagen, was möglicherweise angeboren ist?
Was vielleicht noch angeboren ist, ist die Wissenschaftsfeindlichkeit oder Wissenschaftsskepsis der Österreicher. Denn es gibt ja immer wieder Studien, ich weiß nicht, ob du schon ein paar davon gelesen hast, die EU macht die immer, diese Eurobarometer-Umfragen, wo es auch um Wissenschaft geht. Ja, also es gab schon ein paar Mal in meinem Blog darüber berichtet, dass halt Österreich immer bei diesen Umfragen EU-weit zu den Ländern gehört, die Wissenschaft am doofsten finden.
Ja.
Und da kam jetzt gerade wieder so eine neue Studie raus.
Beforschen die Bevölkerung?
Österreich,
es sind in dem Fall hier... Ja, beforschen die Bevölkerung oder beforschen die die tatsächlichen Auswirkungen im Land? Also beforschen die Politik oder?
Nee, die Bevölkerung. In dem Fall sind ganz klassische Umfragen. Das sind 28.000 Personen in 28 EU-Ländern, also offensichtlich 1.000 pro EU-Land, und haben die halt einfach gefragt. Und in dem Fall, also zum Beispiel, welchen Effekt hat Wissenschaft auf den Klimawandel? Welchen Effekt hat Wissenschaft auf Umweltschutz, auf die Gesundheit, auf die Ernährung? Das waren so die Fragen. Und Österreich, in dem Fall gemeinsam mit Italien und Deutschland, waren der Forschung gegenüber am misstrauischsten in der ganzen EU und bei vielen Kategorien eben Österreich alleiniger Spitzenreiter. Also zum Beispiel beim Klimawandel ist im EU-Schnitt, sagen 10% der Menschen, dass die Wissenschaft einen negativen Effekt auf den Klimawandel hat. Im EU-weit gesagt 10%, in Österreich 20%. Beim Umweltschutz sagen EU-weit 13%, dass die Wissenschaft auf einen negativen Effekt auf den Umweltschutz hat. In Österreich sind es 21%. Ja, also in so ziemlich allen Bereichen ist Österreich am wissenschaftsskeptischen. Und am positivsten ist in Skandinavien, Irland und den Niederlanden. Da ist man anscheinend der Wissenschaft gegenüber am freundlichsten eingestellt.
Haben die auch versucht herauszufinden, warum? Also warum die Leute das sagen, kann man das rausfinden?
Ich habe jetzt die Studie im Detail noch nicht angeguckt. Das ist vermutlich wieder hier so ein 159-seitiges Dokument, das Ganze. Ja. Also ich wollte in den nächsten Tagen mal drüber bloggen und bis dahin habe ich das dann auch noch genauer durchgelesen. Aber es ist mittlerweile kein Zufall mehr. Also es gab in den letzten Jahren immer wieder solche Studien, wo halt verschiedenste Ansichten der Bevölkerung zu Wissenschaft abgefragt worden sind. Und da war es nicht immer so, dass Österreich wirklich am hinteren Ende derer stand.
Halt am Arsch der Erkenntnis.
Genau, ja, so ungefähr. Also es ist immer, wenn es darum ging, wie sinnvoll ist Forschung, wie wichtig ist Grundlagenforschung, all das ganze Fragen, war Österreich immer das Land, das das Ganze irgendwie für die Wissenschaft immer am bescheuesten war. Was mich auch nicht wundert, also zum Beispiel, wenn das nach Gründen gefragt ist, ja, also du musst dir nur angucken, welche Wissenschaftsminister Österreich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon fast hatte. Das waren alles vollkommen unfähige Menschen, ja. Irgendwie Elisabeth Gera, die allererste, die irgendwie war, irgendwie Handarbeitslehrerin war ihre Ausbildung, die dann irgendwie die Studiengebühren eingeführt hat, und dann kam der Johannes Hahn, der wurde auch irgendwie einer von diesen, wo sie auch irgendwie die Doktorarbeit im Verdacht stand, plagiiert zu sein, was dann irgendwie geheißen hat, wir treten aus den ganzen internationalen Organisationen aus, beim CERN wollte der austreten, gerade wie der LHC fertig gebaut worden ist und so weiter. Also da waren die Elisabeth Gera hat das Vorwort für ein Astrologiebuch geschrieben und in dem Vorwort irgendwie erzählt, wie toll Astrologie ist. Johannes Hahn hat offiziell präsentiert, Buchpräsentation, ein Buch über astrologische Medizin. Und die beiden, Johannes Hahn hat irgendwie, der war dieser Wissenschaftsorden an den Erfinder des Granderwassers.
Ja, ich erinnere mich.
Den österreichischen Wissenschaftsorden bekommen und so weiter. Also wenn die in dem Land, wo nicht mal die Wissenschaftsministerinnen und Minister erkennen, was Wissenschaft ist und was Esoterik und was Pseudowissenschaft ist, da kann man sich auch nicht erwarten, dass dann halt das Ganze, dass das dann so nach unten weitergereicht wird und dann wird auch die Bevölkerung keine große Ahnung haben, weil natürlich wird die Bildungsstruktur wird von denen gesteuert, die halt oben sind politisch, und wenn die keine Ahnung haben, dann hat auch die Bevölkerung, die von diesen Strukturen, diesen Infrastruktur gebildet wird, keine Ahnung. Also insofern, in der Hinsicht wundert es mich nicht, dass das in Österreich immer so weit unten steht, weil halt auch unsere Bildungsminister selbst keine Ahnung von Wissenschaft haben.
Dann wird der Österreicher halt doof.
Mittlerweile haben wir auch kein Wissenschaftsministerium mehr. Also das haben wir letztes Jahr abgeschafft.
Ist das dann in irgendeinem anderen aufgegangen bei Bildung?
Ja, ja, oder ja, so? Das schon. Wirtschaft haben wir es dazu getan.
Großartig.
Ja, weil das anscheinend dachte, der Wirtschaftsminister dachte, der macht das gleich mit, dann kann mich direkt der Fluss der Fachkräfte von Universitäten in die Firmen direkt sichergestellt werden, und den ganzen Kram mit Forschung und Grundlagenforschung, der wird outgesourced irgendwo nach Indien oder was weiß ich. Das machen dann die anderen, machen nicht mehr wir.
Die gute Nachricht.
Wir machen Granderwasser.
Genau, die gute Nachricht jedoch. Der Blutdruck der Deutschen ist gesunken. Ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Ne? Messt euren Blutdruck und zwar regelmäßig, weil da kann man sehen, ob man krank ist oder nicht. Keinen erhöhten Blutdruck zu haben, heißt nicht, dass man gesund ist, aber erhöhten Blutdruck zu haben, heißt, dass man auf jeden Fall krank ist oder früher oder später krank wird. In den letzten 10 Jahren, sagt das Robert-Koch-Institut zumindest, ist der durchschnittliche Blutdruck der deutschen Bevölkerung von 129 auf 124 Millimeter Quecksilbersäule gesunken. Der Anteil der Menschen mit Hochdruck ist gleich geblieben. Das ist eigentlich ganz interessant. Jeder dritte Erwachsene leidet an hohem Blutdruck, und als hoher Blutdruck gelten Werte über 140 zu 90. Was ganz interessant ist, ist, dass bei Männern zwischen 18 und 29 Jahren der Blutdruck angestiegen ist, also der durchschnittliche. Obwohl er in der gesamten Bevölkerung gesunken ist. Keine Ahnung warum, vielleicht weil wir irgendwie gelassener sind.
Ja, klar.
Sicher. Nicht. Okay, das ja, war ja. Sein. Ich wollte nur auch mal eine gute Nachricht bringen. Das war schon. Mehr habe ich zum Blutdruck nicht zu erzählen.
Ja, Blutdruck. Ich habe mein vorgestern das letzte Mal gemessen, glaube ich, und alles in Ordnung.
Ja, ich heute. Ich war heute unter 120. Das ist sehr angenehm.
Ah, gut, das habe ich bin ich eigentlich immer unter 120.
Ach so, nee, ich habe ja Hochdruck. Ich weiß gar nicht, wie hoch der ist.
Ach so.
Ich habe Hochdruck und bin halt eingestellt mit Medikamenten, und die drücken den gerade ganz gut runter, was echt nett ist. Also zumindest gefühlt. Ich denke mir dann immer, ach ja, das ist doch mal nett so irgendwie. Was hatte ich heute? 116 zu irgendwas. Also sehr angenehm.
Ja, schlecht. Ich hatte noch eine ganz kurze Meldung zu etwas, was wir letztes Mal besprochen haben. Da ging es ja um Artenvielfalt und wo man irgendwie neue Arten findet, dass man die meisten Arten noch gar nicht wirklich erkannt und beschrieben hat. Wenn du dich erinnerst. Und da habe ich jetzt hier, das habe ich auch in einem Podcast gehört und dann nochmal nachgeschaut. Das ist wirklich eine schöne Meldung. Da hat jemand in den USA, glaube ich, in London waren das, haben neue Pilzarten gefunden.
Ui.
Was denkst du, wo man so neue Pilzarten finden kann?
Überall, in Essen, an Füßen, ich weiß es nicht.
Im Supermarkt. Und zwar nicht, weil da halt irgendwo was verschimmelt war, sondern in der Packung Pilze, die sie kaufen konnten. Ja, sie haben einfach stinknormale Pilze, die du irgendwo kaufen kannst, gekauft und die dann aus welchen Gründen auch immer, frage mich nicht, DNA analysiert, weil sie anscheinend irgendwie Wissenschaftler sind, und festgestellt, dass da halt irgendwie Pilze dabei waren, die bis jetzt noch nicht wirklich wissenschaftlich beschrieben worden sind, die keiner kannte. Also drei neue Pilzarten haben die quasi in der Pilzabteilung des Supermarkts gefunden.
Können die was?
Wirklich. Nee, die kannst du essen und schmecken vermutlich, aber so. Sonst und sind nicht giftig, aber ob die irgendwas Besonderes können, keine Ahnung. Aber wenn die irgendwie verkauft werden, dann werden die vermutlich auch, ist ja nicht so, dass die da jetzt irgendwo ein normaler Supermarkt, kein irgendwie mysteriöses irgendwas.
Ach so, die werden da verkauft als Speisepilz.
Genau.
Ach ja, so, ich dachte, die hätten irgendwo in der Ecke wäre ein Pilz gewesen, die hätten gedacht, ach guck mal. Nee. Okay, nee, jetzt habe ich es verstanden.
Nee, die waren wirklich ganz normal, das heißt, die müssen auch vermutlich auch schon irgendwie lange irgendwo angebaut sein und so weiter alles, aber bis jetzt hat anscheinend noch niemand gemerkt, dass das halt eine wissenschaftlich unbekannte Spezies ist,
das ist ja cool.
Die da angebaut und verkauft wird. Also das fand ich echt cool, die Meldung.
Das ist ja echt mal abgefahren,
Also wie gesagt, wir brauchen mehr Forschung, auch im Supermarkt, überall.
Hast du die Meldung von diesen schwedischen Wissenschaftlern mitgekriegt, die 17, in den letzten 17 Jahren oder so, was waren das, 17 Jahre? Ja, doch. In den letzten 17 Jahren andauernd Bob Dylan-Zitate in ihre Arbeiten geschmuggelt haben.
Ja, das habe ich nicht bekommen, ja.
Das war auch sowas, wo ich dachte, hey, yes. Sie haben allerdings nicht in ihre Ergebnisse und in ihre Studientexte diese Bob Dylan-Zitate reingepackt, sondern immer nur in sowas wie das Abstract und den Titel ihrer Arbeiten. Blood on the Tracks. A simple twist of fate.
Es gab einen Wettbewerb, wie ging denn das noch? Das war mal ein Wettbewerb für halt Wissenschaftler, wo es immer darum ging, irgendeine absurden Autorennamen oder absurden Satz in einem wissenschaftlichen Paper unterzubringen. Mhm. Und irgendwie, du musstest irgendwie einen Artikel schreiben, einen peer-reviewten Journal, wo irgendwie einer der Autoren irgendwie Crazy Cat Lady heißt, irgendwie sowas. Oder irgendeinen anderen absurden Satz im Abstract unterbringen. Müsste ich mal schauen, ob ich den Link noch finde, also ob es den Wettbewerb noch gibt. Es gab immer einmal so eine Herausforderung pro Jahr. Und wer das irgendwie als erster schafft, das irgendwie umzusetzen, der hat dann, glaube ich, irgendwas gewonnen.
Fame.
Also das ist dann natürlich auch immer im Genau, ja. Ist dann auch immer absurder geworden mit der Zeit, aber das ja, ab und zu haben auch die Wissenschaftler Spaß, ein bisschen, zumindest.
Und stellen Dinge fest. Deutsche Wissenschaftler zum Beispiel haben festgestellt, dass die Evolution keine Einbahnstraße ist. Auch interessant. Normalerweise würde man
Was heißt das?
Normalerweise würde man ja denken, naja, Evolution geht halt vorwärts, also man differenziert sich aus, man spezialisiert sich immer weiter, passt sich immer besser seiner Umgebung an. Das passiert in der Regel auch, aber halt nicht bei allen Spezies. Und es gibt eine Art der Passionsblumen, die sogenannte Taxonia-Art der Passionsblumen. Da gibt es 43 Arten, gibt's da. Und 13 der 43 Arten, nee, ich muss früher anfangen. Also es gibt 43 Arten. Die Passionsblume kann nur von einem einzigen Vogel, und zwar vom Schwertschnabelkolibri, bestäubt werden, weil der einen 11 cm langen Schnabel hat. Und die Blüten dieser Passionsblume gehen bis zu 40 cm weit in die Tiefe. Das heißt, bevor der will halt an den Nektar, dabei kriegt er die Pollen ab und bestäubt dann die anderen Pflanzen. Und jetzt haben sie aus diesen 43 Arten 13 gefunden, die ihre Blüte, also die Blütenlänge wieder reduziert haben, damit sie auch von anderen Vögeln bestäubt werden können. Genauer von kurzschnäbligen Kolibris und von Fledermäusen. Also sie sind ein paar Zentimeter kürzer geworden und die haben ihre Farbe geändert. Bisher waren die Blumen immer rot. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum sie die Farbe geändert haben, aber diese Passionsblume ist halt rot, um den Kolibri anzuziehen. Und mittlerweile, also diese 13 Arten, sind weiß oder grün, weil da Fledermäuse besser darauf reagieren.
Und das ist das jetzt eine große Erkenntnis? Hat man sowas
das weiß ich gesehen? Nicht.
Also es kommt mir persönlich jetzt nicht so. Ich meine, ja, Evolution, die Dinge verändern sich halt.
Also ich habe das noch nicht gehört vorher. Also ich habe das vorher noch nicht gehört.
Ich müsste mir nochmal den Artikel mal genau anschauen, was da jetzt wirklich das Bedeutsame dran ist. Aber ich persönlich hätte jetzt irgendwie ich hätte mir unter der Schlagzeile irgendwie Evolution ist keine Einbahnstraße irgendwie was ganz anderes vorgestellt. Also
du meinst, das jetzt irgendwie das Neandertaler durch Düsseldorf marodieren?
Ja, das ist natürlich, keine Ahnung, das ist quasi vielleicht irgendwie halt eine etwas sich im Zuge der Evolution wieder zu dem Zustand verändert, den es vorher schon mal inne gehabt hat oder sowas, ja. Aber dass halt irgendwie eine Pflanze quasi sich verändert, um halt wieder auf eine neue Nische zu reagieren oder sowas, das überrascht mich jetzt auf die Stelle nicht so.
Stimmt, die Frage ist,
einfach zu ignorant
dafür. Nee, vielleicht, auch sein. Nee, du stellst gerade eigentlich auch die richtige Frage und die lautet ja eigentlich, woran erkenne ich denn eigentlich, dass es eine Rückentwicklung ist? Also könnte ja auch sein, dass, dass diese 13 Arten einfach die ersten sind, die sich weiterentwickeln.
Genau.
Tja. Mist.
Apropos Weiterentwicklung, jetzt habe ich wieder eine Überleitung. Die Leute bei Twitter und Facebook haben mir und dir vermutlich auch mehrmals gesagt, wir sollen über den ganzen Fusionskram reden.
Ach so, diesen kalte Fusionskram. Ja, nee, mache ich nicht. Das finde ich, also was heißt mache ich nicht? Machen wir ja jetzt. Ja. Ja, da hat jetzt irgendwie, wer war das? Also General Electric? Nee, irgendeine Firma, irgendeine US-Firma.
Es gibt zwei. Gibt zwei Geschichten.
Ach so,
es gibt einmal Lockheed.
Ja, genau,
Lockheed. Halt, ja. Das eine ist Lockheed. Das ist halt, die haben einfach angekündigt. Das ist halt wieder sowas. Ja, die haben einfach gesagt, wir in 5 Jahren haben wir einen ganz tollen, super Fusionsreaktor, der irgendwie nur auf ganz klein ist und auf einen Lastwagen passt und alles. Aber sie sagen nicht was und sagen nicht wie und ja.
Sie sagen halt gar nichts, sondern es ist halt
erforscht. Ja.
Es ist halt eine Pressemeldung das ist halt eine Pressemeldung. Die Pressemeldung eines Unternehmens finde ich ehrlich gesagt vollkommen uninteressant in solchen Fragen.
Ja, also wie gesagt, wenn die jetzt wirklich konkrete Experimente, Daten, Papers veröffentlicht hätten, aber einfach sagen, wenn das hier einfach sagen, ja, wenn das irgendwelche Unternehmen, Politiker sonst irgendwie sagen, dass sie irgendwelche großartigen Dinge machen werden in der Zukunft, ist jetzt keine große Überraschung. Also da braucht man nicht viel dazu sagen. Das andere ist Andrea Rossi.
Ach, Rossi.
Ob der was sagt?
Ja, Rossi ist der Typ, der seit Jahrzehnten gefühlt rummarodiert und behauptet, er hätte die kalte Fusion gefunden, erfunden, erforscht und ausgebaut. Hat er nicht.
Fertig. Hat er nicht.
So stimmt aber halt nicht.
In dem Fall gab es das
kann ich man jetzt übrigens wieder, einen der Typen von Stimmt halt nicht kennengelernt. Aber anderes Thema. Ja, wir bleiben bei der kalten Fusion.
Die es nicht in dem Fall ging es jetzt wieder ein bisschen rum, weil da ein Paper, also auch kein ich glaube kein Peer Review, das ist aber halt ein Paper mit Wissenschaftlern drauf, das Ganze untersucht haben und halt irgendwie festgestellt haben wollten, dass das halt doch funktioniert, dass da doch irgendwie Energie rauskommt und so weiter alles. Und das wird jetzt auch wieder rumgereicht. Das heißt hier, Rossis Erfindung von unabhängigen Wissenschaftlern bestätigt und so weiter.
Ja.
Und da, wie gesagt, Rossi stimmt halt nicht, kann man zusammenfassen, aber es hat eben einen gibt's einen schönen Wissenschaftsblog, ein englisches, der hat das wirklich extra genau aufgeschlüsselt und gezeigt, was alles nötig sein muss, um so eine Behauptung mal ernst nehmen zu können und dann der Reihe nach gezeigt, dass eben diese bei den Experimenten das alles nicht der Fall war. Also weder waren die Experimente so aufgebaut, dass du leichte Betrugsversuche ausschließen, das könntest du zum Beispiel. Das erste, was ich sag, wenn jemand eine Maschine hat, die halt irgendwie mehr Energie erzeugt oder Energie erzeugt, dann sollte es keine Maschine sein, die ständig irgendwie an der Steckdose hängt.
Ja.
Ja. Und was in dem Fall aber trotzdem nicht der Fall war, oder du musst halt irgendwie du brauchst ein vernünftiges Kalorimeter, dass die ganzen Hitze-Output komplett misst.
Ja, und du brauchst nur Brennstoff. An einer Stelle. Was ist denn der Brennstoff? Und was ist, also, ne? Ach, das ist alles. Rossi meint ja, was macht er? Er macht das mit Wasser, ne?
Nein, nicht Wasser. Da ist halt irgendwie Zeugs drin. Ich glaube, Nickel fusioniert mit Wasserstoff zu Kupfer, glaube ich, ist seine These. Also da hast du in dieser Flüssigkeit hast du halt Nickel und Wasserstoff, die halt dann fusionieren und dann kommt irgendwie ein anderes Nickelisotop raus. Und
wenn das stimmt, wenn das, was Rossi erzählt, stimmen würde, dann wo ist der Nobelpreis? Also das ist halt nicht. Und ich habe jetzt auch schon im Rahmen meines Resonator-Podcasts mit ein paar Fusionswissenschaftlern oder Fusionsforschern gesprochen. Die habe ich natürlich alle drauf angesprochen, ne, was denn eigentlich an diesen kalte Fusionssachen dran ist. Und die haben halt alle gesagt, das ist ja Blödsinn. Das ist halt Quatsch.
Stimmt. Und halt vor allem das Ding ist auch, ich habe halt auch gezeigt hier, dass das halt erstens mal, dass das diese Untersuchung, die da jetzt überall rumgereicht wird, dass das halt erstens keine unabhängige Untersuchung war, weil die ganze Zeit auch, so wie es da drin steht, Rossi ständig dabei war und hier was angestöpselt hat, da was aufgebaut hat und so weiter. Das heißt, der hat da ständig rumgefuhrwerkt, was halt schon mal wieder nicht sein soll, wenn es unabhängig ist. Und dass die Leute, diese Wissenschaftler, das ist halt auch alles Mitarbeiter von oder Bekannte von dem oder irgendwelche Physiker im Ruhestand, die den Rossi sind, einfach alles halt Leute, die den kennen, mit dem gearbeitet haben, also keine unabhängigen Wissenschaftler.
Ja, ja, ja.
Und man hat auch irgendwie keine Strahlung gemessen. Ja, also normalerweise, wenn du halt irgendwie Fusion hast, wird dabei immer Strahlung frei. Du kriegst halt Röntgenstrahlung oder sonst irgendwas, was auch nicht gemessen worden ist. Also wir können das dann verlinken, wer wissen will, also dieser eine Artikel von Ethan Siegel, dieser Science-Blogger, hat das wirklich bis ins Detail
aufgeschlüsselt. Ja, solche Geschichten verfangen auch wirklich immer nur bei Leuten, die sowieso irgendwie Verschwörungstheoretiker oder Esoteriker oder sonst was sind. Weil das ist halt ein Bericht, der wird so rumgereicht. Und bei so einer wirklichen Schlüsseltechnologie wie Kernfusion, ja, das ist ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, das ist ja nicht, wir machen mal blaue LEDs, damit wir besser fernsehen können oder so, sondern da geht es halt um die Energieversorgung der Zukunft, wenn das tatsächlich möglich wäre, was da behauptet wird. Also mit so einfachem Versuchsaufbau ohne irgendwelche Magnetfelder und Plasmaströme und sonst was, wenn das tatsächlich möglich wäre, dann würde daran geforscht und zwar ernsthaft und weltweit. Und zwar von seriösen Instituten. Und genau das wird nicht gemacht. Und da wird nichts unterdrückt oder sowas. Es wird halt nicht gemacht. Und das ist einfach ein Hinweis darauf. Diese ganzen Verschwörungshanseln, die glauben ja wirklich, dass Wissenschaftler Männer in weißen Kitteln sind, die im Labor stehen und da für sich einzeln forschen. Und die kann man nämlich super unterdrücken. Die sind überhaupt nicht, ich glaube, diese Leute sind intellektuell gar nicht in der Lage nachzuvollziehen, dass das ein internationales Geschäft ist und dass du da nicht einfach mal irgendwelche Forschungsergebnisse unterdrücken kannst und irgend so ein Kack. Das Ding ist
die Energiefirmen sind ja auch nicht doof.
Ja,
ich meine, die wissen ja auch, dass der Kram mit fossilen Energiestoffen auch nicht ewig weitergehen wird. Das heißt, wenn da jemand eine neue Technologie, wie eben eine kalte Fusion, erfindet, dann sind die Ersten, die probieren, sich das zu schnappen und halt das irgendwie möglichst schnell auf den Markt zu bringen, bevor es alle anderen auf den Markt bringen. Ja, also egal, ob das jetzt irgendwie, selbst wenn jetzt da die Schergen der Energie und Industrie irgendwie die Labors von dem Rossi kommen und den irgendwie umlegen und eben das Gerät klauen, es wäre trotzdem am Markt, ja. Und dass es nicht am Markt ist, ist ein Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert. Das ist
genauso diese ganzen Over-Unity-Spinner mit freie Energiemaschinen und sowas, die den ganzen Tag erzählen, dass es sowas gäbe, aber nirgendwo steht eine und produziert Energie. Nirgends. Da kann man immer prima drüber lachen. Also das ist halt gerade bei solchen großen Dingern wie Energieversorgung, wenn da irgendwie so einer um die Ecke kommt und sowas, boah, ist halt, da kannst du halt mit Carl Sagan rangehen und sagen, ja, außergewöhnliche Behauptungen verlangen nach außergewöhnlichen Belegen. Und was der da liefert, sind halt keine außergewöhnlichen Belege. Die kommen ganz woanders her, die kommen von richtigen Fusionsforschern. Die internationale Wissenschaft, da muss ich das anders machen, wenn es internationale Forscher waren, muss ich es anders nennen. Die Wissenschaft hat festgestellt, interessantes Ding, die haben sich mal angeguckt, also ein internationales Forscherteam hat sich Luftverschmutzung und Gewässer angeguckt und hat rausgefunden, was ein bisschen tragisch ist, weil der Stammtisch wird das jetzt wieder im Zweifelsfall nehmen und in seinem Sinne uminterpretieren. Als wir noch regelmäßig Smog hatten, also hohe Luftverschmutzung, also eine hohe Partikeldichte in der Atmosphäre hatten, waren die Flüsse bis zu 25% wasserreicher. Ja, weil die Partikeldichte macht, dass weniger Energie in der Atmosphäre ist, weniger Verdunstung.
Ja.
Und irgendwo muss das Wasser hin. Und das war in den Flüssen. Und so große Flüsse wie die Donau beispielsweise oder die Elbe, die haben bis zu 25% mehr Wasser geführt in den 70er Jahren. Mehr Dreckswasser wahrscheinlich auch. Aber ist doch irre, oder? Ich meine, ein Viertel. Ja, ja. Und genau den umgekehrten Effekt, den beobachten sie halt jetzt. Jetzt ist die Partikeldichte in der Atmosphäre relativ gering. Außer natürlich, wenn die Sprühflugzeuge wieder unterwegs sind und Chemtrails verbreiten. Jetzt haben wir halt, dadurch haben wir halt viel mehr Energie in der Atmosphäre, viel stärkere Verdunstung und die Flüsse führen wenig Wasser. Cool, oder?
Das ist ein interessanter Effekt, ja. Das sind die Dinge, die mich dann halt wirklich immer wieder, wenn man da feststellt, was für Dinge zusammenhängen, von denen man eigentlich gar nicht denkt, dass sie zusammenhängen. Ja. Das ist immer was, wo mich dann was mich auch in der ganzen Biologie immer so fasziniert, wo man auch merkt, wenn da irgendwo das eine Blatt nicht mehr wächst, dann stirbt irgendwo 10 Kilometer weiter der Tiger aus und so. Mhm. Also, das finde ich faszinierend. Ja,
Umweltschutz macht Wasser knapp. Das ist doch mal eine schöne Überschrift.
Weil wir gerade bei Stoffen in den Wolken waren, wo habe ich denn die Geschichte?
Habe ich eigentlich von dem Hagelforscher erzählt, den ich interviewt habe? für einen Resonator. Hast du.
Ach, das war so krass.
Das war eine schöne, habe ich gehört, ja.
11 Zentimeter großes Hagelkorn.
Das ist jetzt hier, ach hier, Wolkenbildung.
Ja.
Wissenschaftler kommen Geheimnis der Wolkenbildung näher.
Oh.
Heißt das. Also das ist wieder, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht. Aber es geht ja schon wirklich länger um die Frage, wie Wolken entstehen und was genau da entsteht.
Das wissen die nicht unbedingt. Genau, du hast Aerosole, ja. Aber keiner weiß so genau, wie die wirken, weil du sie nicht einzeln beobachten kannst.
Ja. Genau, und da gibt es halt jetzt, wird es einiger Zeit eben schon am CERN, dieses Cloud-Experiment gemacht.
Ja, ja, ja.
Der wunderbares Akronym. Cosmics Leaving Outdoor Droplets. Also die Cosmics sind die kosmische Strahlung, die halt dann da als die halt durch den Beschleuniger simuliert werden und wo halt dann diese kosmische Strahlung eben auch, ob die auf die Luft trifft, entstehen da auch wieder welche Moleküle und so weiter und dass das eben als Nukleus für die Wolkenbildung funktionieren kann. Und die haben da so einen riesengroßen Tank, wo sie das halt wirklich unter kontrollierten Bedingungen untersuchen können. Und haben da schon früher gezeigt, dass es da halt so spezielle Stoffe gibt, irgendwie Dimethylamin heißt das Zeug, C2H7N. Und das macht mit Schwefelsäure gemeinsam Partikel, wo schon wirklich sehr, sehr kleine Konzentrationen reichen, dass sich Wolken bilden. Mhm. Das Problem ist, dass sie es jetzt noch nicht geschafft haben, das im Detail zu untersuchen, weil wenn du diese Dinger sich zusammenballen, kriegst du so neutrale, nicht geladene Moleküle raus, ja. Und die kannst du mit einem Massenspektrometer nicht untersuchen, weil die geladen sein müssen dafür. Und das hat jetzt hier, ich glaube, waren Leute von der Uni Innsbruck, haben jetzt da sich irgendwie eine neue Version von Massenspektrometer gebaut, wo sie halt auch diese Dinge untersuchen können. Gezeigt, dass halt diese Aerosole, die sich da bilden auf die Art und Weise, aus Dimethylamin und Schwefelsäure, dass die halt extrem stabil sind. Also und deswegen, da reicht wirklich schon, wenn du schon zwei Schwefelsäure-Moleküle hast und ein Dimethylamin-Molekül. Die drei Dinge reichen aus, dass du so ein stabiles Partikel kriegst, wenn die sich treffen und das dann als Kern für Wolkenbildung dienen kann. Und das heißt, dort, wo in Gegenden, wo verstärkt irgendwie Aminbelastung auftrete, sagen die, kann das durchaus einen Einfluss auf die Wolkenbildung haben, sagen die jetzt hier. Also da, wo Biomasse verbrannt wird oder sowas zum Beispiel, da kommt viel von diesem Dimethylamin hin oder auch mit Viehzucht und das könnte einen Einfluss auf die Wolkenbildung haben. Also es sind nicht die Flugzeuge der geheimen Weltregierung, sondern die Bauern.
Die Bauern mal wieder. Die Landwirtschaft ist sowieso interessant in Bezug auf Umweltphänomene, habe ich gerade so gelernt. Mhm. Also weil die Landwirtschaft weitgehend unbeeinflusst bleibt von so Umweltschutzmaßnahmen und sowas. Also ich habe gerade auch mit einem Gewässer, was war der? Ich kriege es wieder nicht zusammen. Also mit jemandem, da ging es um Gewässerverschmutzung und sowas alles. Und der sagte halt auch, naja, wir bauen Kläranlagen, um die Kanalisation, also das Abwasser aus den Städten, also da, wo es Ansiedlungen ist, zu klären und sauber zu kriegen. Aber worum wir uns überhaupt nicht kümmern, und dafür bezahlen die Menschen auch, ne? Also du zahlst für Frischwasser, du zahlst für Abwasser. Wer aber überhaupt nicht zahlt, das ist die Landwirtschaft. Sondern das, was die Landwirtschaft über die Felder alles einbringt, dafür muss die Landwirtschaft nicht bezahlen. Also das, was, ne, das was da alles
an. Überrascht mich.
Naja, guck mal, du düngst, also der Bauer düngt sein Feld, da regnet's drauf, das sickert in den Boden und kommt irgendwann in der Kläranlage an. Ja. So. Dafür zahlt der Bauer nicht.
Ah, auch nicht, okay.
Das ist echt ganz interessant, weil natürlich müsste eigentlich auch dann das landwirtschaftliche Produkt wesentlich teurer sein, weil der Landwirt eben diese Kosten einpreisen müsste, die er aber gar nicht einpreist. Das heißt, wir machen praktisch so eine Subvention über Bande. Wir subventionieren da letztendlich die Landwirtschaft oder die Preise der landwirtschaftlichen Produkte. Fand ich auch ganz bemerkenswert, wie er das meinte.
Das ist wirklich, ich dachte, da gibt es wirklich, dass da dann doch noch irgendwelche Regelungen gibt, aber gut,
es gibt nicht die Bauernkläranlagenabgabe, scheint es nicht zu geben. Ja.
Ja.
Damit hätte ich jetzt mein letztes Thema verschossen.
Ich überlege, habe ich noch was? Ich hätte noch was Deprimierendes.
Oh ja.
Nee. Was Deprimierendes.
Ja, was Deprimierendes, finde ich super. Zum Schluss so die Leute nochmal richtig runterziehen.
Ja. Also, kennst du das Square Kilometer Array? Ja, das ist wirklich deprimierend. Ja.
Also da hatte ich schon mal irgendwie, ich glaube vor ein paar Wochen oder so ein paar Monaten in meinem Blog was geschrieben.
Riesengroßes Multispiegel Observatorium.
Radioteleskop. Das ist ein Projekt, das gerade erst gebaut wird. Mhm. Da in Südafrika wird das gebaut, gemeinsam mit ein paar anderen afrikanischen Ländern und mit Australien heißt das andere. Das ist halt so ein riesen internationales Projekt, was wirklich auch, wenn das mal soll, so nächstes Jahrzehnt ungefähr fertig werden. Und wenn das fertig ist, kannst du mit dem Teil wirklich wahnsinnig coole Sachen machen. Zum Beispiel, du kannst das dunkle Zeitalter des Universums erforschen. Also den Zeitraum zwischen Urknall und der Entstehung der ersten Sterne. Weil da gab es kein Licht, was du mit optischen Teleskopen beobachten kannst. Es gab eine riesengroße Gaswolken. Und wenn du da was sehen willst, dann brauchst du eben die Radiostrahlung, die von den ganzen Molekülen dort ausgeht. Du kannst irgendwie Planetenentstehung beobachten, Sternentstehung. Du kannst Unmengen Zeugs machen. Also es ist wirklich, das ist halt eins von den Instrumenten, so wie ein großer Teilchenbeschleuniger, wo wahnsinnig viel neues Wissen rauskommen wird, da werden Nobelpreise rauskommen, da werden wirklich irgendwie, ja, halt, wir werden halt Dinge wissen, von denen wir bis jetzt noch nicht mal wissen, dass wir sie wissen können. Und also wirklich so eines dieser großen, wichtigen internationalen Projekte, wo auch Deutschland von Anfang an, von dem Gründungsvertrag an mit dabei war und jetzt dann halt ausgestiegen ist. Ja, also es ist damals schon mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen sind die da ausgetreten, ohne großartige Vorwarnung. Das heißt, da waren auch die Leute in Südafrika von dem SKA nicht sonderlich begeistert. Und dann gab es teilweise, es gab noch ein bisschen noch halt Diskussionen, man hätte noch irgendwie vom Ausstieg wieder zurücktreten können und alles. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es halt fix. Ja, also Deutschland ist da jetzt halt raus.
Die Begründung fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, unüberblickbare Kosten.
Ja, das Ding ist, man erstmal, es gab in großen Projekten immer verschiedene Phasen. Ja, also für die erste Phase, es waren irgendwie 650 Millionen, glaube ich, was die auch schon gezahlt haben. Ja, also die erste Phase, glaube ich, ist auch schon weg, das Geld. Und 650 Millionen sind jetzt nicht so dramatisch viel verglichen mit anderen. Und bei dem zweiten, das ist halt so ein Ding, das ist halt, das SKA ist halt so ein modulares Ding, ja. Da stehen tausende Radioantennen überall rum. Und wenn sich jetzt zeigen sollte, dass das halt irgendwie die Kosten explodieren oder sowas, wofür es eigentlich keine Anzeichen gäbe, dann kann man immer noch sagen, okay, dann hören wir halt wieder 500 Antennen auf. Wenn es zu teuer ist, dann haben wir immer noch ein sehr, sehr großes Ding da rumstehen.
Eben das, was sinnvoll
ist und nützlich ist.
Dass das BMBF da irgendwie, weiß ich nicht so, ja, keine Ahnung. Als ich das gelesen hatte, habe ich auch gedacht, führt da irgendwie jemand seinen persönlichen Feldzug gegen dieses Ding oder so? Also das liest sich irgendwie, ich finde, das hört sich fadenscheinig an.
Ja, das habe ich auch mal gedacht. Das ist halt wirklich eins von diesen Dingen, wo halt wirklich große internationale Projekte, wo halt Deutschland, das ist halt so ein Projekt, wo du, wenn du nicht dabei bist, dann bist du nicht raus aus dem Forschungsgebiet. Ja. Und auch irgendwie es kommt ja auch Geld rein mit sowas, das muss ja auch jemand bauen. Ja, und bauen tun es Firmen und das wird halt unter allen teilnehmenden Ländern ausgeschrieben. Ja. Und Deutschland kann da jetzt nicht mehr mitmachen. Ja. Also die Firmen haben halt da, gab es auch, wo war das, in Darmstadt, Duisburg, irgendwelche eine Firma, die da schon irgendwie
ja, irgend so ein Antennenbauer war das, ne?
Ja, also die halt jetzt auch wieder draußen sind. Also ein bisschen, das ist halt so große wissenschaftliche Sachen, das sind ja nicht nur Forschung, das sind ja generell auch irgendwie bringen halt die Innovation voran. Ja. Und was ich dann ich habe das schon im Sommer kurz was drüber geschrieben. Heute habe ich dann jetzt diesen Artikel oder ein Feature im Deutschlandfunk, war das, glaube ich, irgendwo. Und da, was ich bis jetzt noch nicht wusste, dass es das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Afrika-Strategie anscheinend.
Ja.
Und diese Afrika-Strategie sieht vor, laut Ministerin Johanna Wanka, die Stärkung von Forschungsinfrastruktur im Afrika südlich der Sahara. Da soll die Region unterstützt werden, eine Wissensgesellschaft auszubauen, langfristig in afrikanischen Ländern leistungsfähige Wissenschaftsstandorte und Forschungszentren zu errichten.
Das heißt, das BMBF torpediert sich selbst.
Offensichtlich ist das irgendwie, sich an einem großen astronomischen Projekt in Afrika zu beteiligen, nicht Teil der Forschungsdrucke.
Also, an einem großen astronomischen Projekt in Subsahara-Afrika zu beteiligen, ist nicht Teil des Subsahara-Afrika-Strategie.
Ja. Ja, also irgendwas ist da, das direkt. Also irgendwas ist da fadenscheinig. Ja, das da, keine Ahnung, wer da irgendwo wo drin ist. Aber ist halt schade, wenn das wäre halt, ich meine, natürlich werden sich deutsche Wissenschaftler, wenn man, die arbeiten immer irgendwo mit anderen Kollegen zusammen, die werden auch da ein bisschen was mitmachen. Aber es ist halt so wie, ich meine, ich weiß, es ist Österreich. Österreich war zum Beispiel sehr, sehr lange kein Mitglied bei der Europäischen Südsternwarte. Die sind da erst 2008, glaube ich, ist Österreich beigetreten bei der Europäischen Südsternwarte, die diese ganzen großen Teleskope in Chile betreiben. Ja. Und da war es auch immer schwierig, dass halt Österreicher dahin gehen zum Beobachten. Das ging halt immer nur, wenn irgendwo du internationalen Kooperationspartner hattest, der dich dann halt irgendwie eingeladen hat dort, dann konnten halt auch mal die Österreicher dahin fahren und beobachten. Und das ist halt da bei dem SKA dann auch. Da ist halt, Deutschland ist halt dann raus aus dem Ding.
Vielleicht haben wir ja Glück und haben auch irgendwo in bei den Profi-Journalisten einen investigativen Journalisten oder eine investigative Journalistin sitzen, der mal im BMBF nachfragt und vielleicht mal ein bisschen tiefer bohrt, wie es dazu kommen kann, dass so ein Projekt, obwohl es ja beschlossen war, ist ja auch so, ist ja jetzt nicht so, dass die Bundesrepublik da so reingeschlittert wäre in dieses SKA, nee. Sondern die wollten das ja. Das fände ich echt mal interessant, ja. Vielleicht.
Also als Österreich damals aus dem CERN austreten wollte, war es klar, da war einfach der Minister, der unfähig oder keine Ahnung gehabt. Also das, da war die Ursachenforschung leicht, aber das kommt mir alles sehr, sehr, sehr komisch vor.
Ja, es ist irgendwie... Wir wissen es nicht, aber bevor wir hier Verschwörungstheorien verbreiten, was ja nicht Aufgabe dieser Sendung ist, beenden wir sie einfach und danken für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft.
Ist nicht tot.